Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich. Freue mich, dass Sie so zahlreich da erschienen sind. Offensichtlich ist Europa ein ganz spannendes Thema und ist ja kein Wunder, weil wir leben mitten im Herzen Europas drinnen. Und wir wollen uns heute ein bisschen beschäftigen, erstens einmal der Frage nachzugehen, welche Aufgabe kann Europa spielen als Brücke zwischen Ost und West, also zwischen diesen riesigen Gebieten eigentlich, die östlich und westlich von uns liegen, weil im Grunde sind wir in Europa, ja, das ist ja so ein kleines Zwergerl in Wahrheit, wenn man es so als Kontinent betrachtet, verglichen mit dem riesigen asiatischen Kontinent, mit dem riesigen Doppelkontinent Amerika, naja, und dann Afrika unten ist auch nicht so klein. Und wir sind so also ein kleines, vergleichsweise kleines Pünktern mit einer riesigen Vielfalt eigentlich an kulturellen Dingen, die sich da entwickelt haben. Damit will ich nicht herabsetzen, die Kulturen, die in den anderen Ländern sich entwickelt haben. Aber eine ganz spezielle geistige Kultur hat sich eben in Europa herausgebildet. Und dem möchte ich eben auch ein bisschen nachgehen, welche geistige Aufgabe vor allem Europa hat. Also es wird uns weniger jetzt heute interessieren, welche wirtschaftliche Aufgabe Europa hat, auch nicht so sehr welche politische Aufgabe. Es wird sich vielleicht als Randthema ergeben daraus, aus der geistigen Aufgabe, weil das natürlich auch bedeutend ist als politischer Gestaltungsfaktor in der Welt. Aber man muss sich auch einfach, wenn man schon die Größe Europas betrachtet, klar sein, dass Europa ist keine Weltmacht in dem Sinn, politisch gesehen. Die Weltmacht liegt jetzt einmal vor allem bei Amerika drüben. Asien ist ganz stark im Aufsteigen begriffen, wenn man denkt an China, was also jetzt so einen ziemlichen Raketenstart durchmacht, was sich natürlich schon seit längerer Zeit angekündigt hat. Aber Europa wird also eher eine vermittelte Funktion bekommen in der Zukunft. Das hat sich eigentlich erst so langsam herauskristallisiert, weil wenn man denkt, noch in den 20er Jahren des, das muss man schon sagen, vorigen Jahrhunderts, also des 20. Jahrhunderts, war England, das ja in gewisser Weise noch zu Europa gehört, obwohl sie es immer so ein bisschen absetzen, die Weltmacht schlechthin. Also man kann sagen, England war bis jetzt fast der einzige Staat, der so eine Art von Weltherrschaft inne gehabt hat. Ich meine, sie haben in der größten Zeit, das war ziemlich um 1920 herum, das englische Empire mehr als ein Viertel der ganzen Welt umspannt. Also wirklich riesengroß. Und zwar wirklich als politische Herrschaft darüber. Das ist dann mit der Zeit zerfallen und heute ist es nicht mehr so eine lockere Verbindung eben der Commonwealth. Aber damals war es also wirklich eine politische Großmacht. Anders ist es jetzt mit Amerika heute, das vor allem ja sicher politisch sehr bedeutender Faktor ist, aber vor allem eine wirtschaftliche Großmacht auch ist und wirtschaftlich im Grunde die ganze Welt beherrscht mittlerweile, längst in Wahrheit, bis nach China hinein, bis nach Afghanistan oder sonst wo. Es gibt im Grunde kein Dorf irgendwo fast, wo man nicht eine Cola-Dose oder irgendwas findet. Und das ist also so typisch der amerikanische Businessgeist, der also überall hindringt. Und das wird sicher in Zukunft noch stärker werden. Und das heißt, auf dem Feld wird wahrscheinlich Europa auch nicht konkurrenzfähig sein im Großen. Es wird sich auch wahrscheinlich der Wirtschaftsraum viel mehr verlegen in die pazifische Gegend. Also das heißt, von der einen Seite Amerika, von der Westküste aus und von der anderen Seite eben China und Asien. Russland ist überhaupt noch so ein brachliegendes Gebiet in Wahrheit, weil sie im Grunde wirtschaftlich noch ziemlich unterentwickelt ist. Also das ist noch eine sehr, sehr, sehr freie Fläche im Grunde in Wahrheit. Also welche Aufgabe kann da Europa übernehmen, ausfüllen? Und ich habe mir gedacht, so als Einstieg vielleicht knüpfen wir an dieses schöne Bildchen, das am Plakat drauf ist. Da ist also der Mythos, der griechische Mythos von der Europa drinnen, also der Namensgeberin unseres Kontinents. Sie kennen wahrscheinlich so im Groben die Geschichte, also die Europa war eine phönizische Königstochter, also aus dem Reich der Phöniker, also im heutigen Libanon dort, also aus dem Teil des phönikischen Reiches, das war ja dann später über ganz Nordafrika auch verteilt, war ja ein Riesenweltreich, ein großer Kontrapart zu den Römern. Gab es die Punischen Kriege und das alles, das waren die Kriege mit den Phöniziern. Die Phönizier haben eine sehr reich entfaltete Kultur gehabt, die aber noch ganz gespeist war aus der, wie soll ich sagen, orientalischen Geistigkeit. Also das ist fast die reifste Frucht, könnte man sagen, der orientalischen Geistigkeit. Den Phöniziern haben wir zum Beispiel unser Alphabet auch zu verdanken. Das kommt letztlich von dort, also aus dem phönizischen Alphabet hat sich entwickelt das hebräische Alphabet, das griechische Alphabet, das lateinische Alphabet letztlich. Also sie stehen so an der Schwelle irgendwo. Und von hier ist dann der Übergang zu sehen, also nach Europa. Aber schauen wir uns einmal so die Sage an. Also diese phönizische Königstochter, Europa träumt eines Nachts, da erscheinen hier also zwei Frauengestalten. Diese Frauengestalten personifizieren in gewisser Weise zwei Kontinente, eben den asiatischen Kontinent, der ja bekannt ist und der, wo sie die ganzen Sitten und Gebräuche wiedererkennt, ist also ganz nach ihrer Tradition gekleidet, und eine ganz unbekannte Frauengestalt. Und die zwei geraten mehr oder minder in Streit um die Europa, und es wird ja prophezeit, dass sie also mit dieser neuen Unbekannten mitgehen muss. Und die Geschichte geht dann weiter, dass der Zeus sich eben verliebt in die Europa, der war ja bekannt als großer Frauenheld sozusagen, also der Donnergott Zeus, so wird das halt äußerlich dann dargestellt, und er verwandelt sich in einen Stier und macht sich halt an diese Europa heran und entführt sie, und auf ihrem Rücken führt er sie hinüber nach Kreta, also auf die Insel Kreta. Kreta ist, könnte man sagen, so die Zwischenstation auf dem Weg nach Europa herein. Also das ist so, dieser Übergang wird geschildert von der orientalischen Kultur, wenn Sie so wollen, die damals noch ganz eben unter dem Zeichen des Stieres stand. Das steckt nämlich dahinter. Unter dem Zeichen des Stieres, erstens einmal deswegen, weil am Himmel der Frühlingspunkt im Zeichen des Stieres stand und auch die ganzen Kulturen der damaligen Zeit sehr geprägt sind durch das mythologische Bild des Stieres. Der Stier ist ein Symbol für immense Lebenskräfte, für immense Triebkräfte auch und für das, was da herauskommt, Fruchtbarkeitskräfte auch, wenn Sie wollen, aus denen ganz stark die orientalische Kultur geschöpft hat. Nicht, weil es heißt ja, das Licht der Kultur kommt aus dem Osten, also aus dem Orient, aber es kommt aus Kräften, die also unheimlich geistig sind, aber die wirken eigentlich im Grunde durch die Körperlichkeit des Menschen. Nicht durch sein Bewusstsein, sondern durch die Kräfte, die vor allem unbewusst in ihm walten. Und dafür ist der Stier ein Symbol. Also für diese unbewussten Kräfte, die eigentlich, ja, man kann sagen, fast aus dem Verdauungssystem heraus aufsteigen irgendwo. Das ist also das, der Vermittler. Und wir denken nur, das sind so niedere Kräfte. In Wahrheit steckt da unglaubliche Weisheit drinnen. Wenn sie fehlgeleitet wird, dann wird sie auch eine unglaubliche Triebhaftigkeit, die namentlich, wenn es nicht mehr durch Instinkte geregelt ist, wie in der Tierwelt, beim Menschen dann auch sehr in die falsche Richtung gehen kann. Und bei der Tierwelt ist es ja sehr weisheitsvoll durch Instinkte geregelt, und die Triebhaftigkeit der Tiere ist immer reguliert in gewisser Weise. Also die artet in Wahrheit nicht aus, auch wenn wir das vielleicht so von außen manchmal als brutal und grausam empfinden, wie es im Tierreich zugeht, aber in Wahrheit schießt es dort niemals wirklich über das Maß hinaus. Ich meine, kein Tier ist im Grunde so blöd, dass es zu viel frisst und denkt, das sind nur wir Menschen dann. Wir haben eigentlich keine natürliche Regulierung des Triebes, oder zumindest keine so starke natürliche Regulierung des Triebes wie das Tier. Also das Tier ist eingespannt im Grunde in eine großartige Weisheit. Und trotzdem, diese Weisheit, ein Teil dieser Weisheit lebt natürlich auch in unseren Verdauungskräften, in unseren körperlichen Kräften drinnen. Da sind große Reste davon noch da. Und ich sage immer, wenn man fragt, na, was ist das weisheitsvollste Organ, bei Menschen, dann denkt fast jeder sofort einmal ins Gehirn, nicht? Weil mit dem denkt man und auf das sind wir stolz, da ist die ganze Intelligenz drinnen, denkt man, ob es drinnen ist, ist eine andere Frage, aber jedenfalls benutzen wir es irgendwie dazu. Aber das ist eine Kleinigkeit gegenüber der Weisheit der Organe, die wir da unten haben, namentlich die Leber zum Beispiel. Die Leber, was die tut, um unseren ganzen Organismus am Leben zu erhalten. Da ist so viel Weisheit drinnen, die wir mit unserer ganzen Wissenschaft, obwohl wir sie heute schon sehr, sehr weit ausgearbeitet haben, nicht einmal zu einem Promille noch wirklich überschauen. Also was wir heute an Biochemie und so weiter, an Biologie des Organismus wissen, ist noch eine Kleinigkeit von dem, was da an Weisheit drinnen liegt. Also könnten wir bewusst mit der Leber denken, dann wären wir viel gescheiter, als wir heute sind. Also das Gehirn ist eigentlich gerade deswegen geeignet für uns, weil es das dümmste Organ ist. Naja, wir sind halt noch nicht so weit, um die ganz große Weisheit zu tabacken auf gut Deutsch. Also das heißt, wir fangen so mit einem kleinen Organ an. Der gute alte griechische Philosoph Aristoteles hat das noch irgendwie geahnt. Der hat zumindest gesagt, das Herz ist das Denkorgan des Menschen. Ist schon ein bisschen höher, ist schon ein bisschen was Gehobenes, mehr aus der Triebsphäre herausgehoben, aber doch wahnsinnig weisheitsvoll noch, das Sonnenorgan in uns. Er hat gesagt, da ist das Denkorgan, das Gehirn ist ein Blutkühler. Aus. Also das ist so, eigentlich hat sonst keine besondere Funktion. Naja, stimmt in Wahrheit auch, weil es gibt so viele feine Blutgefäße, die sehr stark kühlend auch wirken. Die Bluttemperatur ist im Gehirn sogar etwas niedriger als im Durchschnitt im ganzen Körper. Die Leber fiebert eigentlich dauernd. Die hat 40 Grad im Schnitt. Also das ist, da kommt man schon fast ins Delirium hinein, also da ist die Temperatur höher. Weil der Mensch ja auch ein sehr differenzierter Wärmeorganismus ist in Wahrheit. Also das Bluttemperatur ist nicht überall gleich. Also wäre interessant, einmal den Menschen zu betrachten nach den Temperaturverhältnissen, nach den unterschiedlichen Temperaturverhältnissen. Also ein ganz reich gebauter Organismus eigentlich als Wärmeorganismus. Wir werden dann wahrscheinlich noch auf das zu sprechen kommen, weil die Wärme mit uns Menschen auch sehr viel zu tun hat und der Wärmehaushalt. Naja, also diese Kräfte, jedenfalls diese unteren Kräfte, diese sehr weisheitsvollen, aber andererseits auch triebhaften Kräfte, die werden ausgedrückt durch das Bild des Stieres, und diese Kräfte symbolisiert in gewisser Weise auch das, was in Zeus die Griechen gemeint haben. Es ist sehr vielseitig. Zeus ist ja andererseits auch der große Donnerer, der in den Gewittern lebt, der in Blitz und Donner sich kundgibt, der also in der Erdatmosphäre auch wirkt. Und zugleich aber sind es dieselben Kräfte, die in uns drinnen wirken. Der Grieche hat es nämlich noch, also zumindest in dieser mythologischen Zeit, aus der diese Mythen entstanden sind, als etwas Gemeinsames empfunden. Was wir heute nicht mehr empfinden. Wir denken uns, ja, da drin habe ich vielleicht meine Verdauung und da steigt manchmal ein unangenehmes, manchmal ein angenehmes Gefühl herauf, und draußen Blitz und Donner, dem stehen wir ganz fremd in Wahrheit gegenüber. Also das hat nichts direkt mit uns zu tun. Wir sehen das als bloße Außenwelt. Der Grieche hat die Welt noch nicht so gesehen. Also er hat eigentlich noch die Außenwelt viel mehr zusammengeschaut mit seinem Eigenwesen und hat sich verbunden gefühlt. Und je weiter wir in die Vergangenheit zurückgehen, namentlich eben zu den orientalischen Kulturen, umso mehr wird das in eins zusammengeschaut. Also wenn Sie etwa gehen in die jüngere Steinzeit zurück, also in die Zeit noch vor den ersten Hochkulturen, wo es zum Beispiel schon im alten Indien aber sehr wohl Menschen gab, die eine sehr hohe Weisheit hatten, aber sie haben sie nicht ausgenutzt, um eine äußere Kultur hervorzubringen. Sie haben eigentlich noch in Erdhöhlen im Wesentlichen gelebt, und da drin haben sie im Wesentlichen, naja, meditiert. Sie haben eigentlich meditiert, wohin? Dort, wo es heute noch der Inder tut, ins Sonnengeflecht hinein, also in die Nervenzentren, die da unten gerade unsere Verdauungsorgane irgendwo umgeben. Dahin hat man sich versenkt, weil man eben damals noch viel mehr als bei den Griechen gespürt hat. Wenn ich mich da hinein versenke, lerne ich eigentlich kennen die Kräfte, die die ganze Welt bauen. so weit ging das. Das heißt, die alten Urinder, wenn man sie so nennen will, also so nennt sie Rudolf Steiner, von denen es kaum äußere Überlieferungen gibt, na klar, weil äußere schriftliche Überlieferungen gibt es überhaupt erst aus viel späterer Zeit, weil die Schriftkultur beginnt erst wesentlich später, also so frühestens ums 3. Jahrtausend, aber da fängt es erst an mit der ägyptischen Bilderschrift und so. Und also da kann man noch nichts sagen, höchstens ein paar Artefakte findet man, die sind natürlich äußerlich sehr schwer zu interpretieren. Aber wenn man sich versucht zurückzusetzen in diese Zeit, wie das eben Rudolf Steiner geschildert hat, dann kommt man eben darauf, dass diese Urinder eben sich ganz in der Meditation versenkt haben, in dieses Sonnengeflecht hinein und darin eigentlich ihre die ganze Kosmologie erlebt haben, die ganze Lehre der Weltentstehung. Und davon sind aber Überlieferungen geblieben, die dann später schriftlich festgehalten wurden, etwa in den vedischen Schriften und dergleichen, die aber erst viel, viel später festgehalten wurden und im Vergleich zu dem, wie es die Menschen damals erlebt haben, schon sehr viel mehr, ich würde fast sagen, intellektualisiert sind. Obwohl sie immer noch sehr bildhaft sind. Also für unsere heutigen Begriffe ist es immer noch was sehr blumig, mythologisches, nicht so philosophisches. Aber im Vergleich zu dem, wie es ursprünglich erlebt wurde, ist es zweifellos schon eine sehr verstandesmäßige Sache im Vergleich dazu. Man hat also in dieser urindischen Zeit im Grunde diese kosmische Weisheit in gewaltigen Bildern erlebt, in inneren Bildern, die vergleichbar sind, damit man irgendwo einen Vergleich fassen kann mit unseren Traumbildern. Nur sind unsere Traumbilder chaotisch geworden, weil dieses, was wir heute als Traumbewusstsein haben, ist sozusagen das letzte Absterbensprodukt von dem. Damals war da aber ungeheure Weisheit drinnen. Heute ist die sehr versteckt zumindest drinnen. Ein bisschen was steckt schon noch drinnen, aber nicht, weil manchmal man träumt von irgendwas und nachher kommt man drauf, Jesus, mir tut es irgendwo weh. Also ein bisschen spürt man noch seine organischen Zustände und träumt vielleicht irgendeinen Albtraum draus, irgendeine großartige Geschichte. Die damaligen Inder konnten ganz präzise träumen, wenn man das so ausdrücken will. Also das heißt, sie haben erstens geträumt von ihrem eigenen Organismus und geträumt, wie der ganz konkret, aber mit dem ganzen Kosmos zusammenhängt, bis in die Sternensphäre hinauf. Das spürten sie. Das heißt, wenn eine Sternenkonstellation anders ist, wenn der Mond woanders steht, dann spüre ich das in meinen Organen. Wir verschlafen das im Großen und Ganzen. Damals konnte man das erleben in gewaltigen Bildern, in Imaginationen, wenn man es so nennen will. Also um es jetzt von unserem chaotischen Traumleben zu unterscheiden, nenne ich es jetzt einmal mit Steiner Imaginationen von Imago, das Bild, weil sie also sehr gesetzmäßig waren. Und noch wenig entwickelt war das Bewusstsein aber für unsere sinnliche Außenwelt. Also man darf sich nicht vorstellen, dass die Menschen die Welt immer so erlebt haben wie wir heute. Es ist oft der Fehler, wenn man Mythen, mythologische Überlieferungen alter Zeiten studiert, dass man im Grunde voraussetzt, eigentlich waren die Menschen im Grunde so wie wir, nur haben sie ein bisschen weniger gewusst und haben sie halt ein bisschen blumiger ausgedrückt, aber im Grunde haben sie genauso die Welt gesehen wie wir. Das heißt, sie haben sich den Bäumen, den Pflanzen, den Tieren, den anderen Menschen genauso gegenübergestellt gefühlt, wie wir uns gegenübergestellt fühlen. Weil wir haben das Bewusstsein, ich bin da und sie sitzen da draußen. Das Gefühl hatte der alte Inder nicht. Schon auch in seiner sozialen Gemeinschaft. Der hat nicht gefühlt, ich bin da und da ist meine Schwester und mein Bruder und meine Familie, sondern wir sind eines. Und so hat man sich erlebt und das war das Vorwiegende. Natürlich waren schon gewisse sinnliche Wahrnehmungserlebnisse da, aber eigentlich noch sehr verwaschen und für die alten Inder eigentlich als störend empfunden. Sie haben empfunden, eigentlich, da gab es noch eine ältere Zeit, an die wir uns nur mehr sehr schwach erinnern können, aber da haben wir diese äußere Welt überhaupt nicht erlebt. Da haben wir nur in diesen, wir würden sagen Traumbildern, in diesen Imaginationen gelebt. Und da war eigentlich die ganze Weisheit drinnen. Und aus dem heraus haben wir gelebt. Und aus dem heraus haben wir, naja, man kann nicht sagen, unsere Kultur gehabt. Das war eine geistige Kultur, noch keine äußere Kultur, die sie hatten. Diese Völker, die noch vor dieser indischen Zeit sind. Da kommen wir jetzt schon in die letzte Eiszeit hinein irgendwo, also zu den Eiszeitjägern und in diese Geschichte hinein. Wenn am Ende dieser letzten Kaltzeit, wie man es eigentlich genau nennen muss, wenn dieser Eiszeit in der letzten Sommer in Wahrheit noch drinnen, wie es die Geologen zumindest behaupten, weil Eiszeit heißt, wenn die Polkappen vereist sind. Die sind nach wie vor vereist, also sind wir noch in der Eiszeit drinnen. Aber jetzt unterscheidet man zwischen Kaltzeit und Warmzeit. Also innerhalb einer Eiszeit ist manchmal wärmer, ist manchmal kälter. Und es gab also eine riesige Kaltzeit, die etwa so 8.000 bis 10.000 Jahre vor unserer Zeitrechnung geendet hat. Da gab es dann natürlich große Umgestaltungen, auch an der ganzen Erdoberfläche und Überschwemmungen und dergleichen, glaube ich, das Eis abgeschmolzen ist. Da hat sich also das Landschaftsbild auch gewaltig verändert. Und das war auch die Zeit, wo dann große Völkerzüge sich in Bewegung gesetzt haben. Und aus diesen Völkerzügen heraus ist eigentlich diese urindische Kultur im Grunde herausgegangen. Also dort hat sich zumindest der Teil der Menschheit gesammelt, die dann kulturtragend geworden ist. Wenn von dort geht dann ein gewaltiger Strom aus, naja, der letztlich zu unserem Europa hereinführt. Aber der beginnt in etwa dort im alten Indien, also dort fängt es an. Ja, und diese alten Inder haben also noch erlebt, zurück sich erinnert so vage an eine Zeit, wo man nur diese Imaginationen hatte, noch gar keine äußere Wahrnehmung. Obwohl zweifellos die Menschen damals schon äußere Augen hatten. So wie die Tiere äußere Augen haben und Sinnesorgane haben. Und die Tiere erleben die Welt schon überhaupt nicht wie wir. Wenn Sie sich vorstellen, eine Katze oder ein Löwe erlebt die Welt so, dass jetzt der Löwe sie sagt, ich stehe da und da sind, aha, Futter. Futter in rauen Mengen, herrlich. So erlebt der Löwe nicht. Er kann sich nicht der Welt gegenüberstellen. In dem Moment, wo er sich der Welt gegenüberstellen könnte, müsste er sich innerlich sagen, ich bin ein Ich. Ich bin der Löwe sowieso und da draußen ist die Welt, von der ich im Grunde getrennt bin. Der Löwe erlebt es nicht, obwohl er sich in dem, was wir räumliche Welt nennen, sicher bewegt. Aber er erlebt sie nicht räumlich. Er erlebt sie nicht so. Sie werden denken, na, wie kann er sich denn da orientieren in der Welt draußen? Das geht doch nicht. Oh, das geht gut. Sagen wir nicht selber bei Menschen manchmal, wenn einer was sehr geschickt tut, er bewegt sich mit schlafwandlerischer Sicherheit. Und es gibt ja sogar das Phänomen der Schlafwandler, die sehr sicher, weiß ich nicht, über einen Dachgiebel von mir ausgehen, das ist ja die alte Geschichte, die sich aber wirklich sehr geschickt, sogar geschickter bewegen als der wache Mensch. Und sie erleben nichts von der äußeren Welt bewusst. Sie kriegen gar nichts bewusst davon mit. Sie erleben eigentlich nur, sie sind im Tiefschlaf. Tiefer noch als der tiefste Schlaf, den wir normalerweise haben. Und sie bewegen sich vollkommen sicher in der Welt. Wir können das, wenn wir keine Angst haben, heute auch noch. Wenn man sich im Stockdunkeln durch irgendein unwegsames Gelände bewegt, wenn man sich ganz von der Angst befreit und von der Unsicherheit befreit, kann man sich vollkommen sicher durch das Gelände bewegen. Passiert einem gar nichts. Auf die Nase fällt man erst dann oder rennt gegen einen Baum, wenn man anfängt, Jesus, wer wo anstoßen wird, wo eine Fallgrube sein, dann schalte ich nämlich diese Urinstinkte, die der Mensch auch noch irgendwo in sich hat, aus. Der Verstand schaltet sie nämlich aus, diese Urinstinkte. Oder diese Urweisheit, wenn Sie so wollen. Diese Urinstinkte, die eine gewisse Verwandtschaft mit dem haben, was auch im Tierreich wirkt. Der Unterschied zwischen dem Menschen und dem Tier ist nur der, dass jede Tierart eigentlich nur einen Teilbereich dieser Weisheit hat. Und der Mensch das Wesen ist, der den größten Umfang eigentlich dieser Weisheit, ursprünglich zumindest, in sich versammelt. Nur ist es bei uns heute völlig ins Unterbewusstsein versunken. Wir erleben nichts mehr davon. Wir können eigentlich nicht mehr zugreifen auf diese Urweisheit. Dafür sind wir oben wach geworden, zwar sehr botschert und ungeschickt in Wahrheit, aber wir können uns der Welt gegenüberstellen und ich zu uns sagen. Der Engländer sagt sogar dann ganz groß I, noch größer, der steht ganz massiv auf der Erde drauf. Aber und in dem Ich, das haben wir zu verdanken, dass wir also auch unseren kleinen Verstand entwickeln können, mit dem wir uns für sehr gescheit halten, also unseren Intellekt entwickeln können, nachdenken können über die Welt, wo wir uns bewusst sind, ich denke über die Welt. Das ist aber nicht mehr diese Urweisheit, das ist nur so ein kleines Futzel davon. Und der größte Teil dieser Urweltweisheit ist sozusagen ganz tief im Unterbewussten versunken. Waltet aber nach wie vor in unserem Organismus. Wir könnten nicht leben, nicht eine Sekunde, nicht einen Sekundenbruchteil ohne dieser Weisheit in uns. Also stellen Sie sich vor, Sie müssten ganz bewusst mit Ihrem wachen Verstand regulieren, was die Leber tut, was die Galle tut, was die Milz tut, was das Herz tut. Dann wird man wahrscheinlich in der nächsten Sekunde tot sein. Weil wir alles durcheinander bringen würden, weil wir im Grunde nichts davon verstehen. Im Grunde nichts. Das bisschen, was wir verstehen und was unsere ganzen Bibliotheken füllt, ist nichts davon. Also in der Praxis würden wir es nie zusammenbringen, damit auch eine Sekunde leben zu können. Also da haben wir noch weit, bis wir vielleicht einmal dorthin kommen, das alles bewusst zu machen. Also wir sind sehr reduziert. Ja, also diese Urinder haben also diese Weisheit noch erlebt in diesen Imaginationen, in diesen Bildern, von denen ein Rest dann eben auch in den mythologischen Schilderungen zurückgeblieben ist. Und sie empfanden die sinnliche Außenwelt, die langsam auftaucht, sie haben es auch so genannt, den Schleier der Maya. Die Maya ist der äußere Schein, der äußere sinnliche Schein, und sie haben empfunden, das ist eine unwirkliche Welt. Aber sie verdunkelt mir den Einblick in diese Weisheitswelt. Sie haben es als etwas Verdunkelndes empfunden und als etwas, was eigentlich gar keiner Realität entspricht, was Täuschung ist sogar. Sehen Sie den Unterschied? Wir würden heute genau umgekehrt sagen. Heute sagen wir, na, Träume sind Schäume, auf Träume kann man nichts geben, da ist nichts Gescheites drinnen. Aber was ich draußen sehen und mit Händen greifen kann, das ist die Wirklichkeit, das ist die Realität. Die Urinder haben es genau umgekehrt gesehen. Das, was da langsam auftaucht an Schattenwelt, und sie haben es wirklich noch ziemlich schwarz-weiß erlebt, die Welt. Also so in dunklen Graustufen. Also selbst wenn es natürlich schon in den Augen, in den Organen schon die Farbrezeptoren gab, aber sie haben sie noch nicht seelisch gebrauchen können. Das dauert erst. Es ist nämlich ganz interessant, wenn man verfolgt, noch weiter zurückgehen, fast zu Adam und Eva. Es gab eine Zeit in der Erdentwicklung, bevor noch die Säugetiere entstanden sind. Da gab es die großen Reptilien, die Saurier und dieses ganze Zeug. Die waren alle ausgesprochene Farbseher. Die haben also ein intensives Farbwahrnehmungsvermögen gehabt. Dann ist entstanden die Zeit der Säugetiere, die sind plötzlich ausgestorben, diese Saurier. Da ist also offensichtlich in der ganzen Weltentwicklung ein großer Umschwung passiert. Und dann entstanden die Säugetiere. Und die Säugetiere waren plötzlich keine Farbseher oder nur mehr sehr eingeschränkte Farbseher. Also die haben sich viel mehr im Hell-Dunkel nur orientieren können. Also das Schwarz-Weiß-Sehen ist in den Vordergrund getreten. Ja, das bereitet was vor. Ich will jetzt nicht damit sagen, dass der Mensch vom Tier abstammt, aber wir haben eine gemeinsame Geschichte. Heute ist ja die verbreitete These, der Mensch stammt vom Affen oder von sonst irgendwas ab. Vielleicht vom Regenwurm, keine Ahnung. Aber das Wahre an der Geschichte ist, dass es ein gemeinsamer Strom ist, aus dem irgendwann sich die Tiere herausgesondert haben und irgendwann zum Schluss der Mensch dasteht, aber eigentlich als etwas, der immer so als Kern durchgeht, nur sehr, sehr lange braucht, bis er sich wirklich vollkommen in körperlicher Gestalt, so wie wir sie heute kennen, manifestiert. Das dauert lang. Nämlich in einer Gestalt, wo diese ganze Urweisheit, diese kosmische Weisheit, also letztlich die Weisheit, die in der ganzen Welt waltet, in so einem einzigen Lebewesen verdichtet in gewisser Weise. Die Tiere sind sozusagen so Vorläufer in dem Sinn, dass sie einzelne Teile dieser Weisheit sehr stark herausbringen, aber einseitig sind dafür. Und es geht immer mehr so, dass sich die Entwicklung fokussiert auf ein Wesen, dass das alles in sich, zumindest als Auszug, in sich trägt. Daher die alte Lehre, wo man immer davon gesprochen hat, der Mensch als Mikrokosmos, der den Makrokosmos widerspiegelt oder der sozusagen ein kleines Abbild des ganzen Kosmos ist. Während die Tiere nur vielleicht einem Tierkreiszeichen entsprechen, wenn wir es beim kosmologischen Bild sind. Daraus ist die Idee nämlich entstanden, dass man den Himmel einteilt nach Tierkreiszeichen. Dass man gesagt hat, da gibt es Tiere, die verkörpern sozusagen die Weisheit, die mehr mit der Himmelspartie zu tun hat, und andere die Weisheit, die mit dieser Himmelspartie zu tun hat. Also es hat lange gedauert. Nein, jetzt ist mit diesen Säugetieren also das Schwarz-Weiß-Sehen in den Vordergrund getreten. Das hat aber was zu tun mit einem beginnenden, jetzt noch nicht zwar im Denken, aber in der Wahrnehmung, mit einem beginnenden Abstraktionsvermögen. Und schauen Sie sich ein Schwarz-Weiß-Bild an im Vergleich zu einem Farbbild. Ein Farbbild spricht viel intensiver zur ganzen Seele, zum Gemüt, als ein Schwarz-Weiß-Bild. Ja, ein Schwarz-Weiß-Bild kann natürlich auch starke emotionale Spannungen auslösen, aber es hat nicht diese feinen, reichen Schattierungen, die die ganze Farbwelt hat. Das ist also was Abstrakteres. Namentlich dann, wenn noch dazu kommt, dass das Linienelement mehr betont wird. Das ist also auch bei vielen dieser Säugetiere da, dass sie besonders starkes Wahrnehmungsvermögen für senkrechte, waagerechte Linien und dergleichen entwickeln. Das wird sogar dann bis ins Nervensystem und das beginnende Gehirn. Gehirnentwicklung steigt ja jetzt bei den Säugetieren dann rasant im Grunde an. Also das explodiert eigentlich im Grunde während der Säugetierentwicklung, dass plötzlich dieses unweisheitsvolle Organ, dieses Abstraktionsorgan, dass das explodiert. Und zwar im Grund beginnt es damit, dass das, was in den Augen vorbereitet wird, nämlich zum Schwarz-Weiß-Sehen übergehen, dass das dann weitergeht in die Gehirnbildung. Sehr viel mit der Gehirnbildung hängt nämlich zusammen, dass das von den Sinnesorganen, namentlich vom Auge, hineingeschoben wird von der Entwicklung. Bei den Tieren ist es nämlich so, dass vieles das, was letztlich bei uns Menschen oder bei den höheren Säugetieren im Gehirn verarbeitet wird, bei den Tieren noch unmittelbar in den Nerven der Augen verarbeitet wird. Das heißt, da kommt schon was Fertiges. Das heißt, da sind die Augen eigentlich noch so etwas wie ein kleines Gehirn. Und bei uns zentralisiert sich das immer mehr, also im Säugetierbereich und dann speziell bei Menschen. Also das heißt, da geht so ein Zug herein, wo dieses Abstraktionsvermögen sich vom Auge herein eigentlich ins Gehirn zieht. Und das Auge ist aber bleibt immer noch ein ganz wichtiges Organ. Weil bei den Indern beginnt es eben dann wirklich, das Auge so bewusst nach außen sich zu öffnen. Bewusst. Die Tiere haben es vorher auch erlebt, aber unbewusst eben. In Imaginationen, in Bildern. Jetzt in der urindischen Zeit, wenn man so will, beginnt das Bewusstsein für die Außenwelt, und das hängt mit den Augen zusammen. Das geht so weit, dass unsere Begriffe, wir sagen, wenn etwas existiert, es ist, es hat Sein, das Sein. Das ist ein großer Begriff dann in der Philosophie auch geworden, das Seiende. Was ist das Seiende? Also das heißt, was macht die Wirklichkeit aus? Das Wort Sein kommt eigentlich von Sehen, hängt mit Sehen zusammen. So wie das Wort Idee zum Beispiel aus dem Griechischen, Eidos. Eidos heißt auch Bild. Idee hängt mit Videin, Video, mit Sehen zusammen. Also da tritt dann langsam die Idee auf das Sein, das was ich sehen kann, mit Augen sehen kann. So hätte der Inder die Welt nicht beschrieben. Als etwas, das Äußere sehe, was ich äußerlich sehen kann. Das ist unwirklich. Das ist Schatten, das ist Schleier, der sich darüber zieht, der mir die eigentliche große Weisheit verdunkelt. Und ich muss jetzt irgendwelche Übungen machen, dass ich den Schleier wegbringe eigentlich, weil dort will ich gar nicht hin. Das ist eine finstere, grausliche, schwarz-weiße Welt. Weil diese imaginativen Bilder, diese inneren Bilder, die Träume, waren nämlich sehr bunt. Die waren sehr farbig und noch reicher farbig, als wir es heute in der äußeren Welt erleben. Und es ist eher so im Träumen dann sogar die Tendenz gekommen, dass vielfach Träume auch sogar mehr in Schwarz-Weiß hineingehen heute. Das ist ein Phänomen, also ein interessantes. Damals bei den Urindern waren diese Imaginationen, hatten Farben in sich, die wir uns heute wahrscheinlich gar nicht vorstellen können. Die reicher waren als das, was wir heute an der Welt erleben, weil In Wahrheit erleben wir halt immer noch irgendwas Verschleiertes. Die äußere Welt ist was Verschleiertes. Na, zum Beispiel dadurch, wenn wir auf die Außenwelt sehen, angenommen, ich blicke eine rote Farbe an, nehmen wir an, da ist ein rotes Quadrat und ich blicke diese Farbe an. Und wenn ich so ein bisschen die Blicke schweifen lasse, sehe ich, wie das eigentlich von einem grünen Rand umgeben ist. Der ist aber gar nicht da draußen auf der Wand. Sondern unser Auge schickt die Gegenfarbe darüber. Und die gibt es aber natürlich nicht nur am Rand, da fällt es mir nur auf. Aber die legt sich auch wie ein Schleier über das Rote in Wahrheit drin. Das heißt, ich kann mit äußeren Augen gar nicht das wirkliche Rot sehen. Sondern ich habe immer eins, das einen leichten Grünschleier darüber hat. Den mein Organismus erzeugt. Denn dieses Grün entsteht im Auge drinnen, in Wahrheit. Und das ist das, was wir sehen. Also Sie sehen schon, wie schwierig das ist, zu sprechen von der objektiven Welt. Wir wollen immer die Welt objektiv erfassen. Und nicht einmal im Sehen haben wir wirklich ganz die objektive Welt, sondern wir tun schon rein organisch immer etwas dazu. Wird uns vielleicht auch noch ein bisschen beschäftigen, der Begriff subjektiv, objektiv. Weil das ist ein Begriff, den die ganze orientalische Kultur in der Form gar nicht kennt, in Wahrheit. Das taucht erst so als Problem langsam auf in der griechischen Zeit. Eben mit dem Übergang, wo dieser Stier mit der Europa nach Kreta einmal den ersten Sprung Richtung unseres Kontinentes versucht. Und was heißt denn Europa? Optik hat was mit dem Sehen zu tun. Die Gut- oder die Weitsehende, die Weitsichtige im vielfältigsten Sinn. Das heißt, die Aufgabe Europas oder was in dem Wort schon drinnen steckt, und die Griechen haben schon gewusst, warum sie es so nennen, hat etwas zu tun, dass wir jetzt ganz mit dem Sehen nach außen gehen. Und dass wir auf andere Art diese Weisheit suchen müssen, die Orientalen eigentlich noch ganz durch diese Verinnerlichung gesucht haben. Weil man kann schauen, wenn man jetzt die ganzen Kulturen durchgeht, also die urindische Kultur, dann die persische, die zwar schon wesentlich mehr ins Äußere geht, aber trotzdem, das Geistige sucht man im Inneren erleben. Ohne dem ist es gar nicht zu haben, wenn zum Beispiel in der persischen Mythologie dann gesprochen wird vom großen Sonnengeist, vom Auramazdao, der alles geschaffen hat. Auramazdao heißt eigentlich nichts anderes als die mächtige Aura. Also es ist sogar sprachlich, kommt ja aus dem indogermanischen Sprachbereich, also ist es mit unserer Sprache verwandt. Auramazdao, die mächtige Aura der Sonne, Aura, Aurum, heißt auch das Gold zum Beispiel, wenn man das Gold auch in Verbindung gesehen hat mit der Sonne. Aber da hat man eben auch noch nicht bloß die äußere Sonne angeklotzt, so wie wir sie anklotzen, sondern man hat sie zwar schon als Äußeres gesehen, als etwas Helles, Lichtes, aber man hat noch ganz stark mitempfunden das Geistige, das damit verbunden ist, die Weisheit, die damit verbunden ist. Und ein bisschen an Hinweis kann da sogar heute die Naturwissenschaft darauf geben, dass sich überhaupt komplexes Leben auf der Erde entwickeln kann, hängt damit zusammen, dass das ganze irdische Leben in Wahrheit von der Sonne gespeist wird. Und da liegt nicht nur die Energie dran, sondern da liegt auch dran, dass eine immense Fülle von, halt abstrakt würde man sagen, Information von der Sonne herunterströmt. Und das ist notwendig, um das zu ordnen. Also wenn man zum Beispiel einmal fragt, es wird in der Naturwissenschaft noch sehr, sehr vage gesagt. Ich meine, man spricht halt vom Entropiesatz und so, das ist noch so eine allgemeine Formulierung. Also Entropiesatz heißt, eigentlich alles physikalische Geschehen hat von sich aus die Tendenz, in Unordnung zu geraten. Eigentlich kann aus dem Physischen heraus theoretisch nichts Geordnetes entstehen, weil da ist immer der Weg ins Chaos. Na, stellen Sie sich vor, ein Ei und Sie lassen es fallen. Dann ist es kaputt. Von selber wird aus dem, was da unten liegen bleibt, sicher nie wieder ein Ei entstehen. Es wird also nicht, die physikalischen Kräfte werden nicht so wirken, dass sich aus irgendeinem Grund das Ei wieder zusammensetzt. Wenn es kaputt ist, ist es unwiederbringlich kaputt eigentlich. Und es braucht einen unheimlich großen Prozess eigentlich in der Natur, um ein Ei hervorzubringen. Und Das liegt, sagt man in der Physik, halt an der sogenannten Entropie. Entropie heißt, alles tendiert also ins Chaos zu gehen, in die gleichmäßige chaotische Verteilung. Die Frage ist nur, wo kommt die Ordnung dann her? Die Ordnung kommt her von, naja, dort, wo eine Quelle höherwertiger Energie ist, das heißt im letzten Sinne informationstragender Energie, die weniger Unordnung noch in sich trägt. Und das ist die Sonne. Die ist eben der Energielieferant und die ist der Informationslieferant, wenn Sie so wollen. Das heißt, wenn man rein naturwissenschaftlich stellen will, die Frage nach, woher kommt die biologische Information, von der jetzt so viel die Rede ist und die angeblich in den Genen gespeichert ist, wenn man fragt, wo kommt die her, dann wird eines heute noch nicht berücksichtigt, dass die Quelle eigentlich, die nächste Quelle, die Sonne oben ist. Man sagt halt, naja, auf Erden durch den Zufall passiert das irgendwo. Zufällig entsteht aus gleichgültigen Stoffen das Ei. Im Grund läuft es darauf hinaus. So spricht man es natürlich nicht so bildhaft aus, weil dann wird man gleich darauf kommen, dass das eigentlich ein Unsinn ist. Aber wenn man es nicht so genau ausspricht, dann kann man es den Leuten glauben machen. Es wird halt viel gewürfelt da, weil die physikalischen Kräfte kennen nichts anderes. Und irgendwann plötzlich steht der erste Einzeller da. Weil zufällig, und der hat sich dann gleich bewährt und durchgesetzt, und dann kommt der Darwinismus in Gang, der war der beste und größte und schönste Einzeller, weil er auch der einzige am Anfang war, und der hat begonnen sich zu vermehren und die Welt zu bevölkern, und so ging das halt dann weiter. Also immer der Zufall. Naja, ich mag das Wort gelten lassen, man muss nur fragen, von woher fällt es zu, also als nächstes von der Sonne. Und das heißt, in Wahrheit ist die Sonne ein riesiges, weisheitsvolles Wesen. In Wahrheit, wenn man es also jetzt ein bisschen mythologischer ausdrücken will. So dumm war das gar nicht, was die alten Völker gesagt haben. Das waren nicht nur so äußere Sonnenanbeter, die sie halt gerne in den Liegestuhl gelegt haben. Also sie haben noch etwas empfunden, wirklich von dieser Geistigkeit, die dahinter steckt, und sie haben empfunden, von dort kommen eigentlich die Kräfte, die unsere Erde gestalten. Von dort außen kommen sie, und diesem Geheimnis hat man nachgespürt. Man kann sagen, diese ganze orientalische Weisheit geht eigentlich dem nach, dieses Sonnengeheimnis zu erforschen. Wie wirkt dieses Sonnengeheimnis in der ganzen Erde? Wie wirkt es aber von außen herein in unsere Erde gestaltend? Selbst in der hebräischen Bibel, also im Alten Testament, sprich in der Schöpfungsgeschichte, ist nur am Anfang, wird gesprochen gleich von der Trennung der Erde und der Sonne. Und da steht schon von Anfang drin, also die Sonne wirkt von außen, aber dort sind die Schöpfergeister, die Elohim. Es steht ja nicht das Wort Gott in Wahrheit dort, sondern es steht die Elohim, Mehrzahl, sind mehrere, die zusammenwirken, um die Erde zu schaffen und dort sie zu gestalten. Aber sie wirken von außen herein. Das ist ein ganz interessantes Bild. Also jedenfalls diese Weisheit haben diese alten Völker gesucht, aber sie haben sie eben noch ganz in sich erlebt. Sie haben eigentlich gar nicht gesagt, die Sonne ist da draußen. Sondern sie haben sie auch zugleich in sich gespürt. Sie haben sie in der ganzen Natur gespürt. Und namentlich also diese Urinder, die Perser sehen dann zumindest schon ein bisschen auch die äußere Sonne draußen und sagen, ja, aber da ist eine gewaltige geistige Aura herum. Aura Mastaro, eine mächtige Aura, diese Geistigkeit. Und die macht alles, die erhält, aber jetzt auch die sinnliche Welt. Von dort kommt es, na klar, weil in der Nacht ist finster. Also bei Tag erhält sie diese Welt, aber eben nicht nur äußerlich, sondern zugleich auch geistig. Und dagegen wirken aber finstere Kräfte von unten. Auch diese Perser haben namentlich noch die äußere Welt zwar schon in sehr scharfen Konturen erlebt, aber immer noch ziemlich schwarz-weiß. Daher, das wirkt dann in der Mythologie nach, dass es die Lehre von Licht und Finsternis ist. Also diese Lehre, die dann später auch der Zarathustra vertreten hat, also dem Zoroastrismus dann drinnen ist, dem Avesta überliefert ist. Aber auch das sind wieder Überlieferungen aus einer viel späteren Zeit, die ihren Ursprung viel, viel früher haben. Also so in einer Zeit 5000, 6000 vor Christus, aus der es noch keine schriftlichen Aufzeichnungen gibt. Aber da gab es eigentlich diese lebendige Anschauung davon. Da oben ist eine gewaltige, sinnlich, übersinnliche Lichtquelle, wenn Sie so wollen. Geistiges Licht, das zugleich sinnliches Licht ist, und das gestaltet die Welt. Und unten die Erde ist eigentlich was total Finsteres. So hat man es erlebt. Also wenn ich zum Himmel raufschaue, sehe ich dieses Licht, und wenn ich nach unten schaue, sehe ich eigentlich im Grunde eine schwarze Masse. Das ist nämlich das, was das äußere Erleben war. Und man versuchte jetzt eben zu sehen, wie kommt dieses geistig äußere Licht dazu, diese untere dunkle Masse zu gestalten, und welche Widerstände muss sie überwinden dabei. Das ist, haben sie dann ausgedrückt mythologisch, durch die Gestalt des Angra Mainyu, also des finsteren Geistes, heißt wörtlich eigentlich der finstere Geist, also der Geist der Dunkelheit. Der steht diesem Licht entgegen, und die zwei kämpfen eigentlich immer miteinander. Die rangeln immer miteinander, und aus dem Gerangel entsteht unsere Welt. Sie waren sich aber auch bewusst, dass dieser finstere Geist schon auch eine gewisse Aufgabe hat, weil deren Macht nämlich lässt alles erstarren, lässt alles materiell werden. Weil da oben diese geistige Quelle, die würde alles unheimlich schnell und rasant umgestalten, weil das Wesen des Geistes ist unendlich schnelle Bewegung. Alles umgestalten. Der Geist schafft und schafft und schafft. Er besteht eigentlich nur im ununterbrochenen Schaffen. Das erste Schaffen, das er tut, er schafft sich selber. Und aus dem schafft er dann, so aus dem Überfluss des Schaffens, gestaltet er alles andere um. Das heißt, das eigentlich Geistige, so wie man es in den alten Völkern verstanden hat, das kann ich nicht mehr fragen, na, wo kommt der her? Aus sich selber, weil er sich selber schafft. Das ist die eigentliche Definition, wenn man so will, des Geistigen. Etwas, das sich nicht von etwas anderem ableitet, nicht irgendeinen anderen Träger braucht, einen schon gar nicht ein Gehirn oder sowas braucht, sondern dass die Quelle eigentlich von allem ist. Und aus der stirbt sozusagen alles heraus, indem es eben in diesen finsteren Bereich hineinfällt. Also das ist das, was die Perser mit diesem Angramani oder Ariman, Steiner nennt es dann Ariman, diese Gestalt. Das hat also zu tun mit all dem, was sich materiell verfestigt, verdunkelt dadurch auch. Das ist die Ursache, die schon die Inder empfunden haben mit diesem dunklen Schleier, der sie darüber zieht. Da haben sie also diese Kräfte gespürt eigentlich schon, aber ganz fein noch. Die Perser spüren es, diese Ur-Perser spüren das noch viel stärker und spüren vor allem, dass da ein starker Kampf ist zwischen den Lichtkräften und diesen Finsterniskräften. Aber sie spüren eben auch, die Aufgabe des Menschen besteht darin, diese Sonnenkräfte hereinzutragen in diese finstere Welt. Wir als Menschen müssen mithelfen, mittun, dass mehr und mehr von diesen geistigen Sonnenkräften da hineinkommt. Naja, das ist gar nicht so dumm, weil genau diese selben Kräfte, ein bisschen was davon, machen wir in Wahrheit rege, wenn wir heute unser Bewusstsein entfalten, wenn wir denken, wenn wir in uns sozusagen die Körperenergie erregsam machen, um damit Gedanken zu formen. In Wahrheit stammt das alles von der Sonne. Kann man ganz real sagen, weil wovon stammt unsere Energie? Indem wir uns ernähren. Woher stammt die Ernährung? Nur zum Beispiel von Getreide, das draußen wächst. Wodurch wächst das Getreide draußen? Vor allem durch die Kraft der Sonne, die aufgenommen wird. Und das da steht, muss halt ein bisschen von dem Finsteren auch aufnehmen, weil sonst könnte man es nicht angreifen. Aber die Energie, die drinnen steckt, ist von der Sonne, die durch Photosynthese aufgenommen wird. Na, und wie ist es mit dem Tierischen? Na, die fressen zuerst die Pflanzen, von dort holen sie sich die Energie. Und das heißt, wenn wir das Fleisch der Tiere essen, haben wir halt sozusagen das metamorphosierte, pflanzliche, das eigentlich das Sonnenlicht in sich trägt. Allerdings durchsetzt jetzt, wenn wir das Tierische hernehmen, durchsetzt bereits von dem, was auch die tierischen Triebkräfte sind. ein bisschen auch mit dem natürlich, was an Weisheitskräften drinnen ist, aber mehr sogar dieses Triebhafte. Daher zum Beispiel Fleischnahrung bei Menschen mehr auch das Triebhafte anregt. Mehr als die rein pflanzliche Ernährung. Daher das Vegetarische den Menschen innerlich etwas weniger triebhaft gestaltet. Und die Inder halten heute noch sehr stark daran fest, also auf das Vegetarische zu gehen, namentlich die Urinder, die haben noch gar keine Beziehung dazu gehabt, also Fleisch zu essen. Das, weil sie empfunden haben, das zieht mich eigentlich herunter, weil das Triebhafte in uns hat ja eine Bedeutung. Ich will das schlecht machen, das Triebhafte, weil wir brauchen das. Also man darf sich da nie als eine Illusion hingeben, weil zum Beispiel ohne Sexualtrieb wird die Menschheit nicht existieren wahrscheinlich. Also wenn wir aus rationalen Überlegungen sagen, wir müssen uns irgendwie fortpflanzen, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Also zum Glück unterstützt uns da die Triebhaftigkeit ein bisschen und das schon lange. Und im Gegenteil, man merkt sogar dort, wo der Intellekt und der Verstand mehr zum Vorschein kommt, wie in den sogenannten westlich zivilisierten Ländern, dort geht die Geburtenrate rapide zurück. Und eher noch so der Zustrom der jüngeren Völker, sagen wir es einmal so, die noch nicht so durch den Intellekt verdorben sind, die sorgen halt für die Fortpflanzungsraten dann auch in Europa oder auch in Amerika täto. Also so die eingefleischten Europäer und eingefleischten Amerikaner, die reduzieren das sehr. Ja, vielleicht ein Nachkomme und so und in den investieren wir alles hinein. Aber dann wird es schon unbequem. Also es ist interessant, eigentlich nämlich dieser Intellekt ist abgerungen auch in gewisser Weise diesen Triebkräften unten. Also, aber wir müssen es zuerst einmal haben. Wir müssen sie einmal haben, also das ist notwendig. Und in Kulturen, also wie in der persischen Kultur oder so, namentlich dann diese Völkerschaften, die sich mehr beschäftigt haben mit den dunklen, unteren Kräften. Also in der persischen Mythologie wird eben auch geschildert, dieser Kampf zwischen Licht und Finsternis trägt sich auch auf äußerer Ebene ab als Kampf zwischen den persischen Völkern und den turanischen Völkern, also diesen wilden Reitervölkern aus dem turanischen Gebiet. Und die waren ausgesprochene Fleischesser. Die waren fast ausschließlich Fleischesser. Eben gerade um diese unteren Kräfte zu stärken. Und eigentlich aus dieser Polarität beider Völker entsteht das, was also in der persischen Kultur veranlagt wird. Also es wäre Einseitigkeit, wenn nur die eine drinnen wäre. Weil dann wäre nämlich diese Kultur, die aber auch noch wenig Artefakte zurückgelassen hat, äußere, dann wäre die auch so, man könnte sagen, ein bisschen weltfremd gewesen wie die urindische Kultur. Ja, weil im Grunde waren die ja recht weltfremd. Sie sind in ihrer Höhle gehockt und haben meditiert. Natürlich mussten sie sich irgendwie notdürftig versorgen, dass sie überleben können, aber da hat man eigentlich den möglichst Minimalaufwand betrieben. Und gar nicht daran gedacht, irgendwie eine äußere Kultur zu bauen. Unsinnig, für was soll ich das tun? In der finsteren Welt da unten, was herumbasteln, wozu? Wir leben im Geistigen. Also, und das heißt, sie wären dann immer in diesen träumerischen Imaginationen geblieben. Und etwas hätten wir dort nicht entwickeln können. Unser Ich-Bewusstsein. Diese urindischen Völker lebten zwar in einer unheimlichen Geistigkeit, aber in dieser Geistigkeit haben sie eine übermächtige Götterwelt empfunden. Und der einzelne Mensch war im Grunde gar nichts. Er hat sich gar nicht als irgendwas Besonderes empfunden. Sondern er war froh, eigentlich aufgehen zu können in dieser Götterwelt. So, wir haben in unserem Traumleben ja auch noch den Nachklang. Im Traumleben sind wir uns auch nicht so ganz unserer selbst bewusst. Da sind wir so irgendwie so einverwoben in das ganze Geschehen. Und wir können es auch vor allem nicht bewusst handhaben und bewusst steuern. Das sind nur die ganz seltenen Träume, die sogenannten luziden Träume, die schon nahe dem Aufwachen sind, wo man bewusst weiß, ich träume jetzt. Dann kann man auch eingreifen ins Traumgeschehen, dann kann man anfangen zu gestalten, aber das ist eher selten. Also im Traum verliert man das Ich-Bewusstsein und beziehungsweise hat es noch nicht, sagen wir es besser so. Und diese alten Völker hatten es im Wesentlichen noch nicht. Daher auch viel mehr das Erleben im sozialen Kollektiv. Man fühlt sich als Großfamilie. Wir sind eins. Und Bruder, Schwester, und das ist alles großes Ich irgendwo. Aber nicht mein einzelnes, kleines Ich. Das hat man nicht empfunden. Eigentlich ist die ganze Sippe etwas Göttliches. Die ist auch so ein kleiner Gott da oben. Halt ein winziger, aber nicht der einzelne Mensch ist irgendetwas. Das hat man nicht empfunden. Hat daher auch noch nicht natürlich gekannt, in Wahrheit, das, was später immer größer geworden ist, den Egoismus. Zumindest nicht in dieser Form, wie wir ihn kennen. Es gab sehr wohl dann mit der Zeit einen Egoismus, Volk, oder beziehungsweise sagen wir Stamm, Großfamilie gegen andere Großfamilie. Das kam dann mit der Zeit heraus, dass sich, da beginnt sie etwas vorzubereiten. Das geht aber eh schon mehr in diese urpersische Zeit auch hinein, dass da plötzlich entstehen so Großfamilien, die anderen Großfamilien, aber feindlich gegenüberstehen, sich abgrenzen davon. Aus der späteren indischen Zeit haben wir dieses gewaltige Mahabharata-Epos zum Beispiel. Das schildert im Großen und Ganzen den Kampf zwischen zwei riesigen Familien, die einander feindlich gegenüberstehen. Das ist nicht aus der urindischen Zeit, da hätte man sowas noch nicht geschrieben. Weil da war alles noch ein großes Ganzes. Aber mit der Zeit tritt es auseinander, eine Entzweiung tritt auf, damit aber auch eine Bewusstwerdung. Das ist ein Kollektiv zwar noch gegen das andere Kollektiv, aber immerhin, ich stelle mich auch im Sozialen äußerlich gegenüber. Bezug zu Europa ist schon einmal der, dass wir in Europa eine unheimliche Vielfalt von Staaten oder Völkern haben, die einander gegenüberstehen. Und wie wir aus der Vergangenheit wissen, einander teilweise ziemlich feindlich gegenüber gestanden sind. Weil was wir in Europa an Kriegen zusammengebracht haben, geht ja eigentlich im Grunde auf keine Kuhhaut. Auf so einem kleinen Kontinent so viele kleine Völker, die nichts anderes zu tun haben, als eine blutige Geschichte zu schreiben. Weil sicher gab es in Asien auch Kämpfe, und wir haben ja gerade gesprochen, Perser gegen Turanier und so weiter. Aber das waren nie so Kriege, wie wir uns das vorstellen. Das waren da ein paar Reitergruppen und da ein paar Reitergruppen, die halt einmal ein bisschen aufeinander losgedroschen haben. Aber niemals mit der Systematik, die wir in Europa betrieben haben, namentlich seit der Neuzeit dann. Also, weil gerade diese vielen kleinen Völker haben sich ja dann so ein Wichtig erst herausgebildet, im Grunde in der Neuzeit. Und dann verfestigt, das Dunkle wieder, das Aremanische, in nationalen Grenzen. Und wenn Sie noch ins Mittelalter zurückgehen, da gab es das Kaiserreich oder sonst irgendwas, Reiche. Ein Reich ist immer was sehr beweglich ist. Da gehört einmal das Gebiet dazu, dann kämpft man wieder ein bisschen dort, dann gehört ein anderes Gebiet dazu. Das ist was sehr Bewegliches. Das ist nicht so mit Grenzen eingesperrt. Also erst in der Neuzeit haben wir das erfunden, dass wir Staaten bauen und die bauen dann im Grunde einen Stacheldraht herum. Ich meine, die Berliner Mauer, die es dann gab, war ja nur die letzte Steigerung davon, aber oder der eiserne Vorhang dann im Osten. Aber ja. Richtig. Die Chinesen ist eine interessante Erscheinung, weil die sind ein kompletter Sonderfall. Das sind irgendwo, die haben sie überhaupt aus dieser ganzen Entwicklung irgendwie total herausgehalten. Die haben so ihr Reich der Mitte für sich entwickelt irgendwo. Das ist eine ganz eigene Geschichte. Führt uns aber jetzt vielleicht ein bisschen von Europa weg.
Also was war mit der Europa?
Was war mit der Europa? Genau, wir kommen ja immer näher. Also wir haben jetzt mit dem Bild des Stieres drinnen die Weisheitskräfte einerseits, aber die Triebkräfte andererseits. Beides spielt eine Rolle auf diesem Weg nach Europa. Also zunächst einmal vor allem diese Triebkräfte auch, die den Egoismus mit sich bringen. Wenn die Triebkräfte nämlich abgetrennt werden von den Weisheitskräften, das heißt, die Triebe von den Instinkten entkoppelt werden, dann entsteht der Egoismus. Weil der Trieb ist immer auf den Egoismus gerichtet. Trieb bedeutet eigentlich, das Lebewesen versucht, sich selbst als einzelnes Lebewesen zu erhalten. Jedes Tier hat es in sich, muss es in sich haben. Sonst könnte es nicht überleben in der Natur. Weil wir müssen als physisches Wesen dafür sorgen, dass unser Organismus das bekommt, was er braucht. Ohne dem können wir nicht leben. Daher brauchen wir auch eben unser täglich Brot sozusagen. Und das ist ganz wichtig. Und das müssen wir jeder für sich haben. Ich kann es natürlich teilen mit dem anderen, das kommt ja dann immer mehr auf der christliche Gedanke hinein, dass man es teilt miteinander. Und in alten Zeiten hat man es innerhalb der Sippe geteilt, aber dann nicht mit der anderen Sippe. Weil das waren diese alten Kämpfe, die dann entstanden sind. Ja, die stärkere Sippe muss eigentlich überleben. Also so ein bisschen angewandten Darwinismus gab es damals schon auch. Das, ja, teilweise dann im brutalst. In der ägyptischen Zeit, da ist nicht nur die ägyptische Kultur, da sind die ganzen mesopotamischen Kulturen, das sind die Assyrer zum Beispiel. Die Assyrer waren ganz wilde Hunde, die haben eigentlich gesagt, wir wollen überleben, wir sind die Besten, wir sind die Auserwählten, das haben eh fast alle Völker gesagt, und die anderen müssen ausgelöscht werden, Völkermord. Ganz klar. So hat man es halt damals nicht genannt, das war das Grundprinzip, und auf dem hat es basiert. Und da sind ganze Stämme, ganze Großfamilien sind einfach auf brutalste Weise deportiert, ermordet, ausradiert worden, auf die grausamste Weise. Also wir dürfen jetzt wieder nicht glauben, dass wir im 20. Jahrhundert das ganz neu erfunden haben. Wir haben es halt mit technischer Raffinesse dann auf die Spitze getrieben, aber es gab schon alte Völker, die das sehr wohl, sehr, sehr brutal durchgezogen haben, weil sie auch noch gar kein Mitempfinden mit den anderen Völkern hatten. Sie hatten nämlich auch noch kein so klares individuelles Ich-Bewusstsein, sondern nur das Kollektivbewusstsein, meine Sippe. Das ist eigentlich meine ganze Welt und der Rest hat gar keinen Platz da. Der gehört eigentlich gar nicht her. Der ist ein Fehler in der Welt. Uns gehört eigentlich die ganze Welt. Ich meine, der Gedanke setzt sich dann fort in einer natürlich jetzt sehr verfeinerten und ins Religiöse gehobenen Weise mit dem auserwählten Volk der Hebräer. Aber der Gedanke steckt auch dahinter. Ein Volk ist da, das sozusagen dieser göttlichen Quelle am nächsten ist. Interessanterweise ein Volk, das sich aber jetzt nicht auf die Sonnenkräfte unmittelbar beruft, sondern das sich auf die Mondenkräfte beruft. Weil Jahwe ist eigentlich eine Mondgottheit. Das heißt, wenn ich wirklich ganz die Erde durchgestalten will, dann nehme ich gar nicht direkt die Sonnenkräfte, sondern ich brauche etwas, was ihnen mehr Festigkeit gibt, könnte man sagen. Und das ist genau das, was der Mond gibt. Denken Sie nur, wie man äußerlich das Mondenlicht erlebt. Das ist so etwas viel Kälteres als das Sonnenlicht. Das heißt etwas, was kalt, hart macht, was die Welt ins Schwarz-Weiß auch ein bisschen hineinführt. Und in der Nacht, wenn der Mond scheint, sieht man wenig Farben. Also es macht die Welt härter, kälter, konturierter. Aber genau das hat man empfunden, das ist notwendig, damit ich diese göttliche Kraft auch wirklich hier unten auf Erden manifestieren kann, als Kultur manifestieren kann. Weil wenn ich nur in dem sonnigen Schweben bleibe, da verliert es eigentlich jede Kontur. Es ist zwar reicher irgendwo, aber wir als Menschen haben die Aufgabe, die Erde zu bearbeiten. Dieser Gedanke ist aufgekommen zur Zeit der ägyptischen Kultur besonders stark, und da nimmt auch die hebräische Kultur einen Ausgangspunkt. Und in der ägyptischen Zeit, da fängt aber jetzt auch wirklich an, die äußere Kultur erst so richtig. Die großen Hochkulturen entstehen alle in der ägyptischen Zeit, innerhalb einer sehr kurzen Zeit eigentlich. Das ist auch interessant immer wieder, wenn so Kulturen, neue Kulturen entstehen, die jetzt wirklich äußere Artefakte in größerem Stil zurücklassen, dann entstehen die fast schlagartig. Also wenn man schaut, die ägyptische Kultur in den ersten paar Jahrhunderten ist eigentlich alles Wesentliche da. Der Rest ist dann, ja, feines Ausziselieren, ein bisschen verspielt. Es wird halt sozusagen barocker, könnte man sagen. Und manieriert er das Ganze, aber der Urgrund ist eigentlich in den ersten paar Jahrhunderten da, so wie in der, später dann in der griechischen Kultur, die jetzt schon sich in Europa abspielt, dass auch innerhalb der ersten paar Jahrhunderte alles da ist. Und dann wirkt es lange, lange nach, noch bis heute, weil wir noch so viele Erbstücke aus der griechisch-lateinischen Zeit haben. Weil unser ganzes Denken ist noch ganz stark geprägt davon, unsere ganze Philosophie ist noch ganz stark geprägt davon. Im Übrigen der Begründer, der mythische Begründer der ägyptischen Kultur, und wenn wir gleich jetzt den Zusammenhang wieder mit der Europa kriegen, war der legendäre König Menes, der zwar äußerlich historisch sehr schwer zu fassen ist, also er taucht zwar, es tauchen dann so Kartuschen, also diese Kartuschen sind diese Namenszeichen mit ägyptischen Hieroglyphen, wo diese Könige verzeichnet sind. Kartusche heißt deswegen, weil das so eine Umrandung immer hat, und da ist der Königsname drin und die haben verschiedenste Namen, es gibt einen Königsnamen, den Horusnamen und was Gott, den Thronnamen, alles mögliche, und da drückt sich immer die geistige Bedeutung dieses Pharaos aus, und dieser legendäre Urpharao sozusagen ist der König Menes. Aber es gibt Überlieferungen erst aus mindestens 1500 Jahren später, wo der gelebt haben soll. Also aus der Zeit selber hat man nichts, das auf seinen Namen hinweist. Jedenfalls Menes, wo kommt der Name her? Das ist eigentlich eine Wurzel, die wir auch in den indogermanischen Sprachen haben. Menes kommt von der Wurzel Manu. Manus hat was mit Hand zu tun. Sie kennen vielleicht im Lateinischen, ist Manus die Hand. Hat aber nicht nur die Bedeutung der Hand, sondern auch die Bedeutung des Handelnden und vor allem des vernünftig oder verständig Handelnden. Daher ist das Wort Manu oder was sich davon ableitet, auch die indogermanische Sprachwurzel für das Denken. Für das Denken, für das Meditieren zum Beispiel. Das Wort Meditieren kommt davon, leitet sich auch davon ab. Also erst der Mensch, der frei seine Hand gebrauchen kann, der sich aufgerichtet hat im Gegensatz zum Tier, der beginnt auch das Denken zu entwickeln, das Meditieren zu entwickeln. Das steckt in der Wurzel Menes oder in dem Namen Menes auch drinnen. Und tatsächlich hat man empfunden, der Pharao ist der, der bereits denken kann und daher das ganze Reich organisieren kann. Weil der einzelne Mensch war noch unheimlich gemütsstark, hat unheimlich reiche Imaginationen noch gehabt, zumindest ganz am Anfang dieser Zeit. Es gibt zwar aus dieser Zeit interessante Schilderungen, die auch mit der Sintflutsage zusammenhängen, aber Sintflut-Erzählungen gibt es verschiedene. Also Sintflut-Erzählungen beziehen sich einerseits auf diese Zeit, wo diese alte Kaltzeit zurückgeht, von der wir schon am Anfang gesprochen haben, wo es die großen Überschwemmungen gab. Es gibt aber auch eine, die sich auf die Zeit bezieht, die im Anfang der ägyptischen, chaldäischen, assyrischen Kultur liegt. Da gab es zwar auch gewisse Überschwemmungen, aber das Wesentliche war, dass die Menschen, das schildert uns Rudolf Steiner sehr anschaulich, dass er sagt, es ging ein sehr starker Bewusstseinswandel da bei den Menschen vor, und zwar innerhalb einer sehr, sehr kurzen Zeit, dass sie so in gewisser Weise das Gefühl hatten, wir ertrinken geradezu, aber gar nicht in dem äußeren Wasser, sondern in der äußeren materiellen Welt. Das heißt, das Wahrnehmen, das Erleben der äußeren Welt wird plötzlich innerhalb, ja, er sagt fast von Jahren oder wenigen Jahrzehnten, manchmal sagt er sogar innerhalb von Wochen, also ein dramatisches Erlebnis, wo dieses alte geistige Wahrnehmen, dieses traumhafte Wahrnehmen erlischt und man sich plötzlich einfach mittendrin stehen fühlt in dieser äußeren sinnlichen Welt. Eigentlich nur sehr schwankend da drinnen steht und sich erst orientieren muss, aber plötzlich ein ganz anderer Bewusstseinszustand entsteht. Also das heißt, Bewusstseinsänderungen können manchmal auch sehr schnell sich vollziehen, sehr spontan sich vollziehen. Also Entwicklungen passieren oft mit großen Sprüngen auch. Man soll nicht sagen, es gibt keine Sprünge. Es gibt Sprünge in der Entwicklung und dann gibt es wieder lange Zeit kontinuierliche Ausarbeitung dessen. Wie ich schon gesagt habe, mit den Kulturen auch, dass die am Anfang eigentlich im Grund alles Wesentliche da ist. Und im Grund aus nichts heraus. Man kann es von nichts ableiten, was vorher ist. Plötzlich steht die da und was sind ein paar Jahrhunderte in der Menschheitsentwicklung? Das ist plötzlich eigentlich. Und so war es mit der griechischen Kultur, so ist es heute mit unserer technischen Kultur. Nehmen Sie her die industrielle Revolution so im 19. Jahrhundert und was jetzt daraus geworden ist. Und vorher im Grund war technisch gesehen die Welt im Grunde primitiv. Nichts. Also wenn man fragt, was unsere Kultur heute kennzeichnet, müssen wir ganz klar sagen, die technische Entwicklung, die Technik und die damit verbundene Wirtschaft, das ist zunächst einmal das, was ganz groß hervortritt, also wo wir es wirklich fassen können. Die Frage ist, ob das Ganze auch eine geistige Seite entwickelt oder entwickelt hat oder entwickeln kann. Menes, dieser Pharao, nämlich, um den Namen geht es jetzt, nämlich der Name, der was mit der Hand oder mit dem Denken, mit dem intelligent Handeln zu tun hat, den finden wir nämlich im Sohn der Europa wieder. Ja, diese Europa wird also geraubt von unserem lieben Zeus, wird also nach Kreta gebracht und natürlich verbindet er sich mit ihr und aus dieser Verbindung gibt es Nachkommen. Und einer dieser Nachkommen ist der legendäre kretische König Minos. Minos ist genau dieselbe Wurzel wie der Menes. Ist genau dieselbe Sprachwurzel drinnen. Weil in den Sprachwurzeln sind immer die Konsonanten, nämlich das Entscheidende. Das wird dann unterschiedlich vokalisiert. Das ist aber nur so der Gefühlston dabei. Aber was es wirklich als Name bedeutet, steht in den Konsonanten drinnen. Also der Minos ist im Grunde der kretische Menes, wenn man so will. Also der Gründer, der legendäre Gründer der minoischen Kultur, daher wird sie auch so genannt auf Kreta, die so eine gewisse Brückenfunktion tatsächlich hat zwischen der ägyptischen Kultur und der werdenden griechischen Kultur dann. Hat manche Züge, die sehr ans Ägyptische noch gemahnen und manches, was vorausnimmt, schon das, was später das Griechische wird. Wir sind so in der Zeit etwa, weiß ich nicht, 1500 vor Christus ungefähr, also das ist noch fast ein Jahrtausend, bevor so wirklich die griechische Kultur dann anläuft. Also man kann sagen, dieser Sprung des Zeus mit der Europa da hinüber auf die kretische Insel spielt sich noch mitten in der ägyptischen Zeit an, hat aber im Grunde den Sinn oder das, was sich dahinter ausdrückt, hinter diesem Mythos, ist, dass da vorbereitet wird bereits die europäische Kultur. Und sie trägt also in sich, einerseits trägt sie mit dieses Denken, dieses, was der Menes schon entwickelt, aber als ein Pharao und darunter ein großes Volk, das noch nicht hat. Also dieser Impuls kommt einmal hinüber zu dem Minos, der hat was mit dem Denken zu tun. Andererseits muss er aber auch mit den Triebkräften fertig werden. Mit den Triebkräften des Stieres. Also der Stier schon, darum ist der Zeus einmal als Stier entstanden oder als Stier erschienen, dieser Europa, und hat sie hinübergetragen, dieses feine, zarte Jungfräulein da, die gut sehende. Und darunter so ein riesiger Stier. Also man muss sich das eigentlich so als Bild vorstellen, so ein Bild für den werdenden europäischen Menschen. Da oben sitzt so ein zweites Wesen, das erstmals mit den Augen weit hinausschaut und mit großen, naiven Augen wahrscheinlich in die Welt hinausschaut. Und unten ist so ein riesiger Bulle, der gewaltige Triebkräfte hat. Das ist also der werdende europäische Mensch. Na, Mahlzeit. Aber das heißt, der muss bearbeitet werden, vor allem der Stier unten. Der Kleine da oben muss den Großen da unten zähmen. Die ganze minoische Kultur ist auf das ausgerichtet. Sie kennen das vielleicht, es gab diese berühmten Stierspiele. Da ging es nicht darum, den Stier zu töten. Es ging darum, ihn zu bezwingen, in einer gewissen Weise ihn zu bezwingen, so dass man eigentlich einen Salto über den heranrasenden Stier macht. Da muss man nämlich sich selbst bezwingen, die ganzen Ängste. Sie stellen sich vor, so ein Riesenbulle stürzt auf mich zu und ich muss die Nerven bewahren und muss losspringen, den an den Hörnern packen und einen Salto darüber machen. Den Mut muss ich aufbringen und auch die bewusste Konzentration. Wer Zehntelsekunde oder Hundertstelsekunde zu früh oder zu spät und der spießt mich auf. Das heißt, ich muss mich da lang schulen auch dazu. Das war geradezu ein Schulungsweg. Ein Schulungsweg, der den Menschen nämlich in seinem Bewusstsein erzogen hat. Da geht es nicht nur um die sportliche Leistung, die braucht er natürlich auch, aber das Wesentliche ist die mentale Leistung, die dabei entsteht. Das ist das, was gelernt werden musste. Da muss ich nehmen meine Ängste, meine Triebe, die eigentlich auch nichts als auf und davon, wenn die auf mich zurennt, die muss ich bezwingen. So, ich muss sagen, Angst in mir, Fluchttrieb, muss ich in den Griff kriegen, mit dem muss ich fertig werden. Und dann kann ich den Stier sozusagen bei den Hörnern packen und mich darüber schwingen, ganz elegant. Also das zählt zu unserer Aufgabe hier in Europa auch irgendwo. Die orientalischen Kulturen in gewisser Weise konnten den Stier nur laufen lassen. Die haben ihn selber laufen lassen. Und haben gebaut darauf, dass der die Weisheit in sich trägt und mich schon dorthin führt. Und ich sitze als kleines Menschlein vielleicht oben irgendwo, aber ich lasse mich tragen von ihm, weil der ist viel gescheiter, der ist viel weisheitsvoller in die Natur eingebettet. Der Europäer sagt, nein, ich da oben muss den beherrschen, da unten. Habe aber das Problem, dass dann die große Weisheit verloren geht. Weil entweder die steuert ihn sozusagen oder ich mach's. Ich Kleiner. Also das ist die Aufgabe, einmal die in Kreta da angegangen wird. Und dann kennen Sie die Sage mit dem Minos und dem Minotaurus. Wie ist denn das entstanden? Also Minotaurus ist auch so ein stierartiges Ungeheuer, hat aber eine Vorgeschichte. Es gibt also den König Minos, den Sohn des Zeus und der Europa. Dieser Minos heiratet und ja, muss man noch dazu sagen, dieser Minos hat aber auch noch zwei Brüder. Und wie es immer so ist, die Brüder streiten untereinander, sie streiten nämlich um das Erbe des Königs Asterios. Wer ist der König Asterios? Der Asterios war der Urherrscher noch vor dem Minos auf Kreta und der wurde der äußere Gemahl oder Gatte dieser Europa. Also der Zeus ist gekommen, hat sich halt vereinigt mit ihr und dann ist er wieder weitergezogen. Also der Zeus war ja nicht sehr stabil, der hat ja sehr viele Kinder hinterlassen. Ist ja in Wahrheit ein mythologisches Bild eben noch so aus der Bildersprache heraus. Und äußerlicher Mann, Gatte dieser Europa wurde also dieser Asterios, ist aber auch ein mythologisches Bild, weil Asterios, Aster, in den Astern haben wir das Wort noch drinnen, heißt eigentlich Stern auf Griechisch, der Sternenkönig. Wir haben es heute in der Europaflagge drin, die Sterndl da. Das ist gemeint eigentlich, diese Sternenkräfte sind damit gemeint, weil es ist gemeint damit, diese Europa, wenn sie verliert, jetzt diese Weisheit da von unten, weil der Zeus geht weg. Der Zeus geht weg. Und sie verliert vor allem nämlich diese Weisheit da unten. Zurück bleibt nämlich nur dann die Triebkraft. Werden wir gleich sehen, auf welchem Tor die da in die ganze Geschichte noch deutlicher hineinkommt. Aber die Weisheit, die kosmische Weisheit geht weg. Die muss sie sich jetzt woanders holen und auf bewusstere Weise holen. Nämlich über den Asterios. Sie muss also einen bewussten Zugang kriegen zu diesen Kräften, die eigentlich im Kosmos walten. Das sind unsere 12 Europasterne, die wir in der Flagge drin haben in Wahrheit. Ist nicht so unbewusst, dass die drinnen sind. Was man damit bezweckt, ist wieder ein anderes Kapitel. Aber von dort leitet sich's ab in Wahrheit. Und also sie vermählt sich dann äußerlich mit diesem Asterios, aber Minos und seine zwei Brüder sind jedenfalls Kinder nicht des Asterios, sondern des Zeus. Und die streiten untereinander, weil sie wollen auf jeden Fall die Nachfolge des Asterios antreten. mit dem die Mutter verheiratet, weil sie wollen herrschen über das Reich. Und natürlich, jeder will alleine herrschen, der Minos will auch alleine herrschen und er weiß nicht, wie er das anstellen soll. Er bittet den Poseidon um den Meeresgott Poseidon, das Meer, und der Poseidon ist so, wenn Sie das wild bewegte Meer sich vorstellen, für das der Poseidon irgendwo steht, so ist es nämlich auch ein gewaltiges Bild für diese Triebkräfte, die in der Welt sind. Also wenn man so einen Traum, so gewaltige Meeresmassen bewegte erlebt, ist es eigentlich fast immer ein Bild für diese gewaltigen Weltentriebkräfte geradezu in der Welt, könnte man sagen. Und bei den Griechen dann später, wenn sie in der Meditation verweilen, was ja die Griechen auch gemacht haben, dann ging es immer darum, in sich die Meeresstille herzustellen. Das heißt, diese Kräfte zu besänftigen. Weil dann kann das Meer zum Spiegel des Kosmos werden. Wenn es wild bewegt ist, dann bin ich ganz mit dem Unteren beschäftigt. Aber wenn es ganz ruhig wird, dann spiegelt es eigentlich alle Gestirne wieder. Und so muss die Seele werden. Sie darf also nicht durch diese Triebkräfte gestört sein, sondern sie muss sich zum glatten Spiegel verwandeln. Aber jedenfalls dieser Minos denkt sich jetzt, naja, also mit diesen gewaltigen Welttriebkräften muss ich ein Bündnis eingehen. Die werden mir helfen, meine Brüder loszuwerden. Also ich gehe zum Poseidon, schenk mir doch irgendwas, gib mir doch irgendwas, dass ich meine Brüder besiegen kann. Und er schenkt ihm auch tatsächlich etwas, nämlich einen prächtigen Stier. Denn später bekannt wird, er ist der kretische Stier. Es ist ja nicht der Zeus, sondern es ist die nächste Variante des Stiers, die jetzt aus diesem Poseidon, aus dem Meer heraussteigt. Und der war so prachtvoll und hat alle Menschen so beeindruckt, dass man also den Minos halt zum König gemacht hat und die anderen haben durch die Finger geschaut. Nur eine Bedingung war dabei. Der Poseidon hat gesagt, ja, du musst mir den aber am Altar dann opfern, weil ich will ihn wieder zurückhaben. Das tut dir nicht gut, wenn du den für dich einbehältst. Der Minos war halt schon ein bisschen egoistisch und sagt, gedacht, na, so einen tollen Stier, den gebe ich nicht her. Ich habe 200.000 andere Stiere auch in meiner Herde. Opfer mir dem Poseidon irgendeinen anderen schönen Stier, aber nicht diesen. Na, aber der Poseidon war natürlich nicht so dumm, dass er das nicht durchschaut hat und hat sich gedacht, Minos, du kommst mir nicht aus, ich werde auch was antun. Und er hat die Gattin des Minos dazu verführt, dass sie sich mit diesem Stier paart. Ja, das ist in der Mythologie ganz, ganz kompliziert, die Geschichte geht ja nicht so leicht, wie soll so ein Weibel mit so einem Stier zusammenkommen und dass das überhaupt passt und dass der Stier sich angezogen fühlt. Ja, lässt sie sich, diese Gattin, weil sie kann von dem Stier nicht mehr lassen, also sie muss sich mit dem Stier vereinigen, sie lässt sich von dem genialen Erfinder Daedalus eine Stierattrappe bauen und in diese schlüpft sie hinein. Und die ist so prächtig gestaltet, dass der Stier wirklich Gefallen daran findet und so kommt es zur Vereinigung zwischen der Gattin des Minos und diesem kretischen Stier. Also wieder eine Variante dieser Triebkräfte, die aber jetzt geraubt sind. Und das heißt, wenn sie geraubt sind, heißt es immer, sie sind nicht mehr in diesem weisheitsvollen Meer drinnen. Im Poseidon-Meer drinnen wären sie noch ganz in den weisheitsvollen, zwar sehr bewegten, aber weisheitsvollen Kräften drinnen. Aber der Minos will es für sich haben. Also wären diese Kräfte egoistisch. Und das ist das Problem. Und mit denen vereinigt sich in Wahrheit die Seele des Minos. Die Frau ist immer in der Mythologie das Bild für die Seele. Und damit vereinigt sich. Also in der Seele fangen jetzt an, diese Triebkräfte zu wüten. Und sie bringen ein Ungeheuer hervor, nämlich aus dieser Verbindung des kretischen Stiers mit der Gattin des Minos entsteht jetzt dieser komische Minotaurus. Halb Mensch, halb Stier. Menschengestalt eigentlich mit Stierkopf. Also irgend so ein verkehrter Mensch irgendwo. Oder verzerrte Menschengestalt. Aber Sie sehen, es geht schon mehr ins Menschliche hinein, aber gerade das Triebhafte steigt ihm jetzt in den Kopf hinauf. Gerade dort, wo es am allerwenigsten hingehört. Die Aufgabe wäre eigentlich, es gerade einmal da oben wegzubekommen, dass da oben der Herrscher über das Untere entsteht. Jetzt fangen oben die Triebe zu herrschen an. Dafür ist dieser Minotaurus das Bild dafür und der fängt natürlich jetzt an zu wüten da auf Kreta. Und weil er liebt nichts anderes, als Menschen zu fressen. Na klar, das eigentlich Menschliche verschlingt er dadurch. Der Egoismus verschlingt das Menschliche. Das sind Probleme, mit denen wir in Europa auch kämpfen müssen. In Wahrheit, nicht wahr? Haben wir das nicht drinnen? Also gerade die europäische Kultur, beginnend schon mit dem griechischen, namentlich mit der römischen Kultur, ich meine, die römische ganz stark, die stellt das Ego dann schon ganz stark heraus. Die römische Kultur ist eigentlich groß, das Ego in die Welt zu stellen. Das ist noch nicht dasselbe wie das Ich. Das ist, aber ein notwendiger Zwischenschritt. Das Ego, das alles für sich eigentlich errauben will aus der Welt. Das Ich, wenn man es nämlich geistig auffasst, ist genau das Gegenteil. Das will in sich schöpferisch geistig tätig sein und das verschenken an die Welt. Das heißt, das ist eigentlich eine Quelle, die sich verschenkt an die Welt. Und das Ego ist das genaue Gegenteil. Weil Ego ist noch nicht wirklich Geistiges. Das sind diese Triebkräfte irgendwo, ein bisschen auch die Weisheitskräfte, geraubt. Aber selber nicht schöpferisch. Das heißt, es muss vom Raub leben, weil selber kann es gar nichts Neues erzeugen. Das heißt, es muss raubern. Es muss raubern. Und das ist ein sehr großes Prinzip geworden dann in Europa. Da ist das eigentlich sehr stark kultiviert worden in Wahrheit. Man darf das gar nicht nur negativ sehen. Es war ein notwendiger Entwicklungsschritt, um zum Ich zu kommen. Und also jetzt wütet dieser Minotaurus auf Kreta und der Minos wird auch nicht fertig damit, mit diesem Ungeheuer. Und er wendet sich jetzt auch an diesen genialen Daedalus, der nämlich der große Erfinder ist. Da zeigt sich nämlich im Übrigen schon etwas von diesem europäisch konstruierenden Denkvermögen drin, weil der erzeugt alle möglichen Apparate und so weiter. Also der hat schon etwas von diesem fast technischen Verstand ein bisschen. Der ist also seiner Zeit irgendwie voraus. Und der Minos, einerseits kämpft er mit den Triebkräften, andererseits verbündet er sich schon mit diesem praktisch-technisch äußeren Verstand irgendwo, für das der Daedalus steht. Der aber nicht mehr zur Sonne hinauf kann. Nur so ein kleiner Abstecher, sein Sohn, der Ikarus, wird später mal mit den Flügeln zu hoch fliegen und an der Sonne schmelzen diese Flügel, weil sie leider mit Wachs befestigt sind und zusammengeklebt sind und dann stürzt er ab. Also zur Sonnenweisheit kommen die Daedalus-Leute nimmer hin. Da verbrennen sie sich die Finger. Das heißt, ans wahre Geistige kommen sie nicht mehr. Aber sie sind unheimlich gut in der praktischen, technischen Intelligenz. Also das muss sich der König Minos jetzt nämlich auch holen, um diesen Minotaurus irgendwo einzusperren zumindest. Und er wird in dieses berühmte Labyrinth hineingesperrt. Also Labyrinth, ein Labyrinthos. Wenn man das so wie so ein Labyrinth gebaut ist, sich anschaut, erinnert dann das so ein bisschen an die Gehirnwindungen da oben. Wir haben nämlich das Labyrinth da oben. Und wir müssen lernen, jetzt den Kerl da einzukerkern. Dass er da nicht mehr wütet. Wir müssen den also einsperren irgendwo. Und dafür steht also diese Kräfte des Daedalus, der als einziger fähig ist, also dieses Labyrinth zu bauen. Das nämlich so gebaut sein muss, dass der nicht raus kann, dieser Minotaurus. Dieser menschenfressende Minotaurus. Aber trotzdem, er musste irgendwo also am Leben erhalten werden. Er hat sich nicht getraut, also diesen Minotaurus zu töten, weil dann hat er befürchtet, dass er noch mehr Schwierigkeiten mit dem Poseidon kriegt, weil schließlich ist das ja auch irgendwo ein Abkommen von dort. Also einsperren ja, aber nicht umbringen. Und nur damit er leben kann, braucht er Menschenopfer. Grauslich. Na, möglichst nicht die Kreta, nicht das eigene Volk. Also, da so ein bisschen in Feindschaft stand mit den Griechen, mit den beginnenden Griechen, namentlich mit den Athenern, und die besiegen konnte auch, hat er von denen als Tribut geopfert, dass sie alle 9 Jahre 7 Jungfrauen und Jungmänner schicken nach Kreta, die dem Stier geopfert werden. Sie dürfen sich das jetzt nicht so äußerlich vorstellen. Das ist wieder ein mythologisches Bild. Es geht nicht darum, dass das eine wirklich äußerlich historische Begebenheit genauso war, weil es Menschenopfer der Zeit natürlich auch in Wahrheit gegeben hat. Aber das Wesentliche ist, es sind also in dem Minotaurus Kräfte drinnen, die das eigentlich Menschliche, das in Wahrheit mit dem Ich zusammenhängt, rauben, vertilgen, verschlingen. Und wir haben das heute noch, diesen Kampf eigentlich immer, das Ich mit unserem Ego. Im Grunde müssen wir jeder in uns selber diesen Kampf ständig austragen. Wir brauchen das Ego, sonst könnte man gar nicht auf Erden leben, weil wir müssen unsere Triebkräfte entfalten, um uns zu ernähren, um uns fortzupflanzen und so weiter. Aber wir müssen sie als Ich beherrschen. Wir können es nicht umbringen, weil sonst bringen wir uns als irdischer Mensch um. Aber wir müssen sie beherrschen. Das ist die Schwierigkeit. Und das, aber die Triebkräfte in uns fordern eben immer ein Opfer der Menschlichkeit in einer gewissen Weise. Irgend ein bisschen was müssen wir immer opfern dafür. Und eben das holt sich jetzt der Minos aus Athen. Also die müssen den Tribut liefern. Also das heißt, Europa muss nämlich als Land, als Kulturgegend muss das liefern. Also das drückt auch so ein bisschen aus, dass wir eigentlich immer auch als Europäer diesen Kräften verpflichtet sind und müssen denen was opfern. Namentlich eben auch dem, was allem aus dem Orient herausgekommen ist, was diese Kräfte herangebracht hat nach Europa. Also das heißt, wir haben auch immer eine gewisse Schuld abzutragen, in Wahrheit auch dem, was uns der ganze Orient geliefert hat. Die große, große Geistigkeit, die in Wahrheit viel, viel größer ist als das, was wir heute in unserem Intellekt haben. Aber halt damals nicht mit dem Ich-Bewusstsein verbunden war, das kommt aus dem Orient. Und das heißt, wir schulden diesen Kulturen in Wahrheit auch etwas. Und schon gar nicht dürfen wir halt verächtlich heruntersehen, weil sie vielleicht heute nicht so eine führende Rolle in der Weltpolitik spielen, obwohl es genug umrührend drinnen, aber oft ist ja der Europäer fühlt sich so erhaben darüber. In Wahrheit ist unsere Intelligenz ein Bruchteil von dem, was an Weisheit zumindest überliefert ist aus den alten orientalischen Kulturen. Ob sie es heute selber noch in der Form haben, ist ein anderes Kapitel, aber von dort ist die Quelle. Von dort kommt es her. Und wir müssten eigentlich irgendwann so weit kommen, das wieder so zu beleben, aber mit dem vollen Ich-Bewusstsein. Das wäre nämlich das, was wir allen Völkern der Welt geben könnten, letztlich einmal die Weisheit des Orients zu durchdringen mit unserem wachen Ich-Bewusstsein. Nicht mehr mit dem alten, uns selbstständigen Traumbewusstsein, sondern mit unserem ganz wachen Ich-Bewusstsein. Dann könnte man nämlich über die Wirklichkeit der geistigen Welt genauso sprechen, wie wir heute nur über die Wirklichkeit der äußeren Welt reden. Dass wir sagen, ja, wir sagen, das ist doch klar, den Tisch gibt's wirklich. Geistiges Gedanken, das ist so zu dünn für uns heute irgendwo. Wir haben gehört, die Urinder haben es genau umgekehrt empfunden. Die haben dieses innere Erleben, das halt viel reicher war als die eigentliche Wirklichkeit empfunden. Nein, sie haben es nicht nur empfunden, sie waren sich ganz sicher, dass das so ist. Und das Außen ist Illusion. Wir empfinden es umgekehrt. Jetzt noch. Vielleicht gehen wir einer Zukunft entgegen oder könnten einer Zukunft entgegengehen, wo wir beides in gleichem Maße erkennen und in ihrem Zusammenhang erkennen. Das heißt, das Ich-Bewusstsein, das wir heute nämlich gerade dadurch bekommen haben, dass wir mal zunächst mit unserem Ego, das heißt als abgesondertes Menschlein, dem Rest der Welt gegenüberstehen. Dadurch haben wir es nämlich gewonnen. Da ist das Ego die Vorstufe, das trennt mich ab. Ego, ich raube. Aber dann ist es mein Heim, mein Reich, mein römisches Reich oder sonst was und draußen ist der Rest der Welt. Natürlich mit der Tendenz am liebsten irgendwann die ganze Welt zu umfassen und dann darauf zu kommen, aha, jetzt ist es eigentlich aus mit dem Egoismus, weil jetzt bin ich an der Grenze der Welt angelangt. Ist auch interessant, der Egoismus wird nämlich unschädlich, wenn er die ganze Welt umfasst. Wenn ich so egoistisch bin, dass die ganze Welt gut funktioniert, dann ist kein Egoismus mehr.
Gibt es dann noch die Welt?
Ja, das ist die Frage. Das ist die Frage, wahrscheinlich aber nie mehr findet auf dem Weg dahin. Vor allem wird es nicht funktionieren. ohne dass wir aus unserem Ich heraus schöpferisch etwas hineinbringen in die Welt. Dieser Weg nämlich vom alten Orient nach Europa bedeutet auch insofern einen gewaltigen Schritt, als es bedeutet, wir müssen eigentlich als Menschen in dem Moment, wo wir zu diesem Ich-Bewusstsein, das heißt zum Bewusstsein, dass dieses Göttliche, was draußen so weisheitsvoll die Welt gestaltet, dass das nämlich, wir haben gesehen, es ist jetzt verschwunden, nicht? Es war zuerst in diesem Stierartigen, in dem Triebartigen, in den Instinkten drinnen und das haben wir jetzt langsam verloren oder kämpfen damit. Dann entsteht einmal das Ego. Und in dem Ego taucht dann plötzlich dieses Ich auf, das aber was ganz anderes ist, was sehr leicht mit dem Ego zu verwechseln ist, aber was im Grunde das totale Gegenteil ist. Das Ego ist der Rest von diesen alten Kräften. Das Ich ist ganz was Neues. Nur es stellt sich heraus, das ist dieselbe Quelle, haben wir da drin, aus dem das ganze Alte draußen einmal entstanden ist, was die Schöpfergötter hineingelegt haben. Nur jetzt plötzlich taucht es in uns auf. Und das heißt, die Schöpfung fortsetzen, in einer gewissen Weise, ganz mini, ganz klein, geht eigentlich nur mehr durch das Ich. Dass da was Schöpferisches herauskommt. Diese Schöpferkräfte draußen sind nämlich tatsächlich auch in der ganzen Natur im Wesentlichen, na sagen wir, am Absterben. Noch nicht ganz abgestorben, aber sehr am Zurückgehen. Die Erde ist als ganze Erde nicht mehr am aufsteigenden Ast in Wahrheit. Weil auch die Erde wird irgendwann einmal auseinanderfallen. Da braucht man es keine Illusion hingeben. Die wird als physischer Körper sicher irgendwann verschwinden und zerbröckeln. Und sie ist im Grund schon deutlich in dem Zerbröckeln drinnen. In der alten Zeit, wo es noch die Saurier gab und das alles und noch früher, da war sie noch sehr lebendig und sehr, sehr wuchernd. Das geht eigentlich immer mehr zurück und zur Zeit tragen wir auch genug dazu bei, um das noch zu beschleunigen, den Prozess. Aber es gäbe auch eine andere Möglichkeit, weil die Gefahr ist nämlich, dass dieser Prozess zu schnell passiert. Dass er passieren wird und dass die Erde einmal sterben wird, ich sage jetzt bewusst sterben wird, das ist nicht aufzuhalten. Nur schlimm wäre es, wenn sie zu früh stirbt. Zu früh heißt, wenn nicht alle Wesen, die hier auf dieser Erde leben, ihre Entwicklung, die ihnen eigentlich möglich ist, auch hier vollzogen haben. Ja, der Mensch, wenn wir uns jetzt als Besonderes hernehmen, ein bisschen Interesse für uns selber dürfen wir ja haben, da müssen wir erstens einmal wissen, dass wir nur mit der ganzen Natur überleben können. Das heißt, wir müssen etwas für die ganze Natur tun, wir schulden ihr auch etwas und dieser ganzen Weisheit, die da drinnen hineingelegt ist, die aber jetzt langsam zerbröckelt. Und wir müssen eigentlich diesen Prozess in einer gewissen Weise aufhalten, verzögern, etwas beitragen, um die Erde zu heilen, wenn Sie so wollen. Das ist eine ganz wesentliche Aufgabe, die wir Europäer einmal in unserem Bewusstsein entwickeln müssen. Ich meine, wer es nicht entwickeln wird, werden die Amerikaner sein, dort ist überhaupt kein Bewusstsein dafür in Wahrheit vorhanden. Es wird viel geredet über Umweltschutz und so weiter, gemacht wird es nicht. Und wenn, dann ganz äußerlich und ganz technisch. Mit rein technischen Mitteln wird es nicht zu machen sein. Dass ich noch mehr Kanäle baue oder noch wiefere Kanäle baue, das wird den ganzen Abbau der Erde nur beschleunigen in Wahrheit. Es werden auch die Orientalen nicht haben, weil die leben noch ganz in die Bewusstheit, da ist eh so unheimlich viel Weisheit drinnen und die macht das schon. Wir Menschen sollen uns eigentlich gar nicht einmischen in die Geschichte. Wir können uns eh nur verderben. Die drüben, von dort geht eigentlich dieser Zerstörungsimpuls ganz stark aus. Aber ich meine das nicht als Vorwurf und nicht als Negativ. Es ist ein Teil, der zur Menschheitsentwicklung gehört. Das ist eben dieses Daedalus-Prinzip, wenn Sie so wollen, dort gesteigert. Das Bauen äußerer technischer Dinge. Und von dort geht es aus und überflutet mittlerweile die ganze Welt. Das ist also ein Faktor, der die Welt zerstört, in Wahrheit. Wir brauchen es aber andererseits auch, um bewusst zu werden. Wenn wir ewig in diesen weisheitsvollen Kräften geschwommen wären, wären wir nie zum Ich-Bewusstsein gekommen. Also wir stehen in der Mitte zwischen dieser alten Weisheit, der wir etwas schulden, und dieser neuen, rein irdischen Intelligenz, die aber im Grunde alles zerstört, aber Bewusstsein erweckt. Und für das äußere praktische Bewusstsein, da sind uns die Amerikaner am längeren überlegen. Darum sind sie in diesen Dingen einfach immer mit der Nase um einiges vorne. Das in den ganzen technischen Erfindungen, vor allem in der Anwendung nämlich, das ist Umsetzen auch technisch. Weil wir haben unheimlich begabte Erfinder in Europa. Wir haben unheimlich begabte Wissenschaftler in Europa. Und vermarkten das aber die drüben. Die gescheiten Marktideen, dass ich daraus was mache in der Welt und es hinstecke, im großen Stil, das machen die da drüben. Das sind einfach andere Völkeranlagen. Also das heißt, wir haben als Europäer auch eine andere geistige Anlage als jetzt etwa die Amerikaner drüben. Die haben eine andere Aufgabe auch in der Weltentwicklung. Da ist es viel mehr jetzt ganz auf dieses Äußere. Da geht es also noch weiter. Wir haben in Europa dieses Gleichgewicht zwischen dem ganz Geistigen und dem ganz in die äußere Welt gehen. Da ist unsere Aufgabe, das Gleichgewicht zu halten. Die drüben haben vielmehr die Aufgabe, noch mehr ins Äußere zu gehen und das wirklich zu bearbeiten. Die Aufgabe gehört dazu. Die gehört dazu, genauso wie die orientalische Aufgabe dazu gehört hat, ganz stark in der Vergangenheit und natürlich jetzt noch nachwirkt und wieder rückwirkend befruchtet werden soll, auch durch das, was wir in Europa machen. Weil jede dieser großen Weltbereiche, die sollen einander ja befruchten. Also das heißt, wenn wir von einer Menschheit sprechen, müssen wir trotzdem davon sprechen, dass sie sich gliedert in verschiedene Bereiche, die verschiedene Aufgaben haben. Und in ganz besonderem Maße ist das eben jetzt hier bei uns in Europa der Fall. Darum gliedert sich Europa in so viele unterschiedliche, teilweise winzige Völker in Wahrheit. Wenn es mit den großen anderen Kontinenten vergleicht, sind das alles winzige Völkerchen. Und innerhalb dann noch gegliedert in Bundesländerchen und sonst was, die auch noch miteinander streiten womöglich und sagen, wir haben eine ganz andere Mentalität. Also, und das ist alles so en Miniatur. Aber das erzeugt bei uns einen unheimlichen seelischen Reichtum. Der Orient hat eigentlich diese alte, große kosmische Weisheit, die überliefert. Man kann eigentlich sagen, das Geistige kommt von dort. Ex Oriente Lux. Das heißt, nicht nur die äußere Kultur, sondern wirklich die ganze Geistigkeit kommt in Wahrheit von dort. Weil es die Menschen einfach erlebt haben. Sie haben es in ihren Imaginationen, in ihrem traumhaften Bewusstsein einfach gesehen. Und wenn halt manche Kulturwissenschaftler dann sagen, naja, da gab es halt diese Dichtungen und so weiter und sie haben es halt so blumig ausgeschmückt, das ist alles ein Blödsinn in Wahrheit. Sie haben es erlebt so, sie haben so die Welt erlebt, sonst hätten sie es auch nicht so niedergeschrieben. Nur wir erleben es halt heute nicht mehr und denken, die haben sich das irgendwie ausspintisiert, halt poetisch. Na, sie haben es eigentlich so festgehalten, weil sie einfach die Welt so erlebt haben. Selbst der Grieche in der Anfangszeit hat nur erlebt, dass der Zeus da draußen ist. Und natürlich hat er sich nicht als Marmorstatue vorgestellt. Aber er hat die Kräfte gespürt draußen. Und er war sich bewusst, die sind da. Und die hat er erlebt. Und nur im Trojanischen Krieg hat man erlebt, wie die Götter eigentlich mitkämpfen auf beiden Seiten. Dessen war man sich bewusst. Und die haben die Entscheidung herbeigeführt. Und die haben die Entscheidung, dann für Griechenland, für Europa herbeigeführt, nämlich auch dieses. Der große Trojanische Krieg ist eigentlich auch in Wahrheit nichts anderes, den es ja wirklich gegeben hat, ein Symbol, aber auch zugleich dafür, dass jetzt die Kulturaufgabe nach Europa weitergeht. Dass mit der rein orientalischen Weisheit, die traumhaft bleibt, die bei den damaligen Trojanern und bei den Persern und was da drüben alles war, noch sehr ausgeprägt war. Mit dem allein kann die Menschheit ihre weitere Entwicklung nicht durchmachen. Sie muss zum Ich-Bewusstsein kommen. Das ist so der Grundpunkt. Und darum eigentlich siegen die Griechen, weil das dort schon ein bisschen entwickelt ist. Sie haben eben schon ein bisschen diese Verstandeskräfte. Da lauert schon das Ich irgendwo dahinter in Wahrheit. Da ist das Ego schon da, das bewusster ist, das kleiner ist geworden, aber dafür bewusster geworden ist. Es kommen die Verstandeskräfte, und zwar eben jetzt nicht nur bei einem großen eingeweihten König wie bei Menes oder auch noch bei Minos, dort ist das auch noch, wir haben gesprochen darüber, dass das eigentlich vom Wort her dieselbe Wurzel hat, die mit dem Denken bzw. mit Manos, mit der Hand zu tun hat. Ja, aber da war es ein großer Gottkönig da oben im Grunde, weil der war zugleich als Gott verehrt. Und er war eigentlich auch der, der von den Göttern inspiriert wurde. So hat er es auch empfunden. Er hat eigentlich sowohl diese alten Imaginationen noch gehabt, konnte sie aber schon in so eine Art logisches Denken übersetzen, aber als einer der wenigen da oben. Und von da aus hat er das ganze Reich organisiert. Und die ganze Weisheit, die er heruntergeholt hatte, wie überhaupt in den alten Religionen oder in den alten Mysterien, diente dann eigentlich spätestens ab der ägyptischen Zeit dazu, die äußere Welt zu organisieren. Also das heißt, es war eigentlich eine Tätigkeit, die noch ganz aus dem geistigen Erleben geholt wurde, aber umgesetzt wurde in eine Art von logischem Denken, das geeignet ist, auch mit der äußeren Welt umzugehen. Weil nur mit den Imaginationen da kann ich keine Pyramide aufbauen, da schwimmt man die davon, da, weil Imaginationen sind ganz bewegt. Da kann ich eigentlich nichts Festes, konkret Anfassbares bauen, die schwimmen mir weg. Und das heißt, ich muss es verfestigen können, in Stein geradezu fassen können. Und da waren die Ägypter Weltmeister. Und wenn wir sehen, wie lang was von unseren Wolkenkratzern überbleibt im Vergleich zu den Pyramiden. Wahrscheinlich nicht einmal im nächsten Jahrhundert sind die alle eingestürzt.
Also, die World Trade Center sind schon weg.
Ja, das ist ein bisschen nachgeholfen worden. Ja.
Steht schon der Neue.
Ist fast symbolisch, ja. Hat was für sich. Ja, also Europa hat diesen seelischen Reichtum in diesem unheimlich, erstens eine sehr große Bevölkerungsdichte und sehr große Unterschiede zwischen den Völkern. In Wahrheit sind große seelische Unterschiede. Es sind keine wesentlichen körperlichen Unterschiede oder rassischen Unterschiede. Spielt in Europa in Wahrheit keine wirkliche Rolle. Daher war dieser ganze Rassismus, der zur Nazizeit oder so kam, ist ja wirklich völliger Schwachsinn. Also diese Unterschiede sind in Europa, spielen in Europa überhaupt keine Rolle. Sie haben teilweise eine große Rolle noch gespielt bei den orientalischen Kulturen. Also da haben vor allem die Völker das so empfunden. Wir sind die bessere Rasse eigentlich. So hat man das bessere Volk hieß eine bessere Rasse, wir haben die bessere Anlage. Daher in Indien zum Beispiel immer noch das Kastensystem, das in Wahrheit was mit einer rassischen Stufe ursprünglich zu tun hat. Weil Kaste heißt Varna im Indischen, das heißt Farbe. Und je farbiger, je bunter sozusagen, desto schlechter. So hieß es. Und von dort her kommt es. Die Arier, das sind die alten Inder. Und auf das haben sie halt dann die Deutschen dummerweise berufen und haben geglaubt, das müssen wir jetzt in Europa einführen, weil Europa ist das genaue Gegenteil. Die körperliche Anlage spielt wenig Rolle. Im Gegenteil, sie ist eigentlich eher schwächer ausgebildet als bei anderen Rassen, wenn man so will. Also wir sind die Krewegeln eigentlich. Na, wenn man es vergleicht mit anderen, nehmen sie, was weiß ich, die Aborigines oder so, was die an körperlichen Kräften haben oder was manche Afrikaner haben, an Körperkräften einfach, an Vitalitätskräften, das Frühsterben liegt einfach nur, dass sie unter schlechten Bedingungen leben. Aber in Wirklichkeit haben die eine unglaubliche Vitalität in sich. Darum sind sie auch im Laufen oder so meistens vorne, weil sie also da mehr Kräfte aufbringen kann als ein durchschnittlicher Europäer. Das ist ganz selten, dass der Europäer oder der Amerikaner mithalten kann. Also die sind gerade von der Vitalität her ganz was anderes. Wir sind im Vergleich Krewegeln auf gut Wienerisch. Ja, auch bis zu einem gewissen Grad, richtig, ja. Also das heißt, vor allem je mehr man hinaufkommt in die nördlichen Bereiche, es hängt dann natürlich was mit dem Klima zusammen und dergleichen. Also je karger dann eine äußere Natur auch wird und kälter wird und so, desto mehr ziehen sie die äußeren Lebenskräfte zurück. Auch das begünstigt irgendwo die Entwicklung dann des mehr Verstandesmäßigen. Wir müssen das, was wir körperlich nicht mehr haben, durch unseren Verstand ausgleichen. Genau mit dem haben ja bekanntlich die Griechen, die Trojaner überlistet. Der listenreiche Odysseus mit seinem hölzernen Pferd. Das Pferd im Übrigen wieder ein altes Symbol für die Intelligenz, überhaupt das geflügelte Pferd, dann für die Dichtkunst auch, aber überhaupt für die sich aufschwingende Intelligenz, die aber nicht mehr diese starken Triebkräfte wie ein Stier hat. Und ein Stier hebt sich nicht von der Erde los. Ein Pferd fliegt über die Erde. Also das ist auch ein Bild für diese Verwandlung dieser unheimlichen Triebkräfte in etwas Leichteres, aber jetzt dann schon unter der Führung des Menschen irgendwo. Der Kentaur ist auch so ein Bild. Das ist nicht mehr so ein Stier unten, hinter dann noch so was Pferdeartiges, aber vorn kommt schon der Mensch heraus, und zwar jetzt da oben, der Kopf kommt heraus. Beim Minotaurus ist das Gegenteil, da ist oben der Stier. Da ist also die Entwicklung genau, steht am Kopf. Also wir müssen vor allem in Europa dieses Seelische entwickeln. Und da haben wir die große Chance, dieses Seelische zu entwickeln, in dessen Zentrum das Ich des Menschen steht, dieses Schöpferische. Dass sich einmal die einzelnen Völker gebildet haben, hängt noch mit dem Egoismus zusammen, der eben seinen Gipfelpunkt eigentlich erst in der Neuzeit gefunden hat, wo sie wirklich eben die Staaten eingekastelt haben in ihren Grenzen. Ganz voran, wieder gar nicht böse gemeint, aber ganz voran eine Grand Nation irgendwo Frankreich, diese Abkapseln, die Engländer, die natürlich dazu prädestiniert auch waren, dadurch, dass sie auf einer Insel einfach sitzen und von dort aus sagen, ja, und rundherum um mich ist das Meer. Das ist das Wesentliche, weil Europa hat es eigentlich nie so besonders interessiert, sondern gleich die ganze Welt, weil das Meer umspannt die ganze Welt, das heißt England und die ganze Welt. Das ist das natürliche Empfinden eigentlich des Engländers, ist mir gehört die ganze Welt. Und der Rest hat es im Grunde mir zu fügen, dass die anderen ein bisschen sträuben, dagegen ist halt ein anderes Kapitel. Aber das ist so eine gewisse seelische Grundhaltung, die dahinter ist. Auch wieder nicht bös gemeint. Also es liegt eigentlich darin, so eine gewisse imperialistische Tendenz liegt einfach von der Naturanlage, fast von der seelischen Naturanlage dahinter beim Engländer. Nur sind sie halt heute ins Hintertreffen geraten und die Amerikaner haben ihnen den Rang abgelaufen. Die machen das jetzt so im großen Stil irgendwo. Die haben auch dieses Grundempfinden irgendwo dahinter. Nur sie machen es jetzt auf einen anderen Weg. Und darum sind auch die Engländer letztlich daran gescheitert, weil im Grunde sind sie heute eine vergleichsweise unbedeutende Nation geworden. Und wenn es noch in den 20er Jahren waren es noch das Weltreich schlechthin, und was sind sie heute im Vergleich dazu? Also sind sie ziemlich zurechtgestutzt worden. Aber dafür sie haben natürlich vieles seelisch in die Welt hineingetragen, das am praktischen Verstand, das hat schon was Gutes. Aber es war eben ganz auf diese Seeherrschaft eigentlich gegründet. Weil der Engländer mit seinen Schiffen, die Seemacht, daher auch dann seit Ersten Weltkrieg, oder dass sich das angebahnt hat, wie die Deutschen begonnen haben, eine große Flotte aufzubauen, war das ein Alarmsignal für die Engländer. Die mussten einfach eigentlich losschlagen gegen die Deutschen. Nur bevor die ganzen Kalamitäten mit der Ermordung des Franz Ferdinand und so waren, die den Krieg dann ausgelöst haben. Aber es war eigentlich schon vorher klar, dass gegen dieses Wachstum der Wilhelm II. Vorhin hat er versucht, eine gewaltige Flotte aufzubauen, die mit den Engländern konkurrieren kann. Und das konnten die Engländer in Wahrheit nicht auf sich sitzen lassen. Weil sie waren sich bewusst, das Meer gehört uns. Und damit die ganze Welt. Und ihr müsst eigentlich in einem Hof bleiben irgendwo. Also das war schon ein Hintergrund irgendwie. Und zwar aber durchaus auch mit dem edlen Motiv dahinten, wir haben eigentlich der Welt am meisten zu geben. Wir bringen sie wirtschaftlich in Ordnung, dass die Menschen ordentlich mit Nahrung versorgt sind und so weiter. Wir schauen, dass das alles in Ordnung geht, weil sie einfach einen gesunden, praktischen Verstand zur Ordnung der äußeren Welt haben. Und zudem haben sie sich einfach berufen gefühlt und fühlen sich im Grunde immer noch berufen dazu. Halt jetzt, indem sie sich an Amerika anhängen und dort mit denen kooperieren. Ist so lieb manchmal bei den Schriften Steiners noch, da liest man dann noch England mit seinem amerikanischen Anhang. Also heute ist umgekehrt eher.
Ja, die Ahnen von USA sind ja...
Ja, ja. Ja, ja, richtig, richtig. Der Ursprung ist aus, und zwar aus ganz Europa gemischt. Es gibt natürlich dem amerikanischen Volk auch insofern einen anderen Charakter, weil es natürlich eine ganz andere Völkermischung dadurch ist, als etwa die Engländer haben. Es ist wirklich aus aller Welt, nur sie werden Amerikaner dort. Sie sind nicht mehr, wenn er aus Polen ist oder aus Israel oder aus Österreich, aus dem Burgenland, innerhalb kürzester Zeit bis in die Sprache hinein sind sie Amerikaner. Man hört es da ja so oft, wenn Österreicher, ich will jetzt nicht den Schwarzenegger hernehmen, aber wurscht ist bei anderen auch, wenn sie eine relativ kurze Zeit, also ein paar Jahre oder 10 Jahre drüben leben, dann kriegen sie einen englischen Akzent, und zwar einen amerikanisch-englischen Akzent. Und das ist wahnsinnig schwer und erfordert viel Disziplin, denn nicht dann in die deutsche Sprache, die man ja noch kann vielleicht, hineinzutragen. Es färbt sich. Weil das eine unheimliche Kraft, nämlich gerade dieser Kontinent, dieser amerikanische Kontinent, hat unheimliche Kräfte vom Boden her. Also da sieht man auch, die Landschaft spielt eine große Rolle. Na, bei Europa spielt es einmal eine riesige Rolle, dass das erstens ein winzig kleiner Kontinent im Grunde ist, wenn man es vergleicht mit dem ganzen Asien, wenn man es vergleicht mit Nord-Südamerika, mit Afrika vergleicht, das ist Europa im Grunde winzig. Und auf dem winzigen Bereich fein ausziseliert, in verschiedensten Landschaftsformen. Denken Sie nur, wie Österreich unterschiedlich gestaltet ist. Innerhalb von, weiß ich nicht, 700, 800 Kilometer, eine völlig andere Welt im Grunde, bis von den Alpen, von den Hochalpen bis zur pannonischen Tiefebene. Das unterschiedlicher geht es schon gar nicht mehr. Wenn ich das in Asien habe, da habe ich solche Unterschiede über tausende von Kilometern. Und da in jedem Winkel ist es eigentlich schon anders, jedes Tal ist eigentlich anders. Und das macht es gerade geeignet, in jedem Grätzl ein anderes, ein bisschen anders nuanciertes Seelisches zu entwickeln. Diese Umgebung formt das sehr, sehr stark. Das ist die Voraussetzung. In der, weiß ich nicht, asiatischen Steppe irgendwo kann ich das eigentlich gar nicht entwickeln. Ich meine jetzt dann nicht als einzelner Mensch, wenn das die Menschheit einmal irgendwo entwickelt hat, dann kann sich das verbreiten und dann kann ich es überall haben. Das heißt, der heutige Russe oder sowas kann das genauso haben. Aber dass es einmal wo entsteht, erfordert bestimmte Bedingungen und die hängen auch sehr stark mit der Geografie zusammen. Bis in die Sprachen hinein kann man das verfolgen, wie das abfärbt, ob man mehr am Meer lebt, ob man mehr in den Gebirgsgegenden lebt. Je nachdem formt sich die Sprache. Weil eigentlich steht eine Ursprache dahinter, aber sie differenziert sich. Gerade durch dieses seelische, andere seelische Erleben, wenn ich am Berg gegenüberstehe oder wenn ich am flachen Küste, weiß ich nicht, Nordsee irgendwo bin, kriege ich eine ganz andere Sprache, eine ganz andere Empfindungsweise auch. Oder wenn ich hernehme uns Österreicher da oder uns Wiener, da prägt auch die Landschaft ganz stark. Wenn Sie denken, erstens dieser musikalische Schwung der Donau, der sich aber in der Landschaft auch zeigt, wenn Sie vom Weinviertel runterkommen, erleben Sie einmal die Landschaft, wie die eigentlich zu schwingen beginnt. Es ist ganz stark, diese Hügellandschaft, diese sanfte Hügellandschaft eigentlich, die musiziert, ununterbrochen. Und unten dann das ganze Wiener Becken als riesiger Resonanzraum. Das ist die ganze Wiener Gegend ist ein riesiges Musikinstrument in Wahrheit. Dazu unheimlich reich an verschiedensten Mineralien, ist eigentlich das Wiener Becken sensationell an dem Vielfalt des Mineralischen, was da alles gibt. Das trägt also auch dazu bei, diese Klangqualität, weil jeder Kristall ist eigentlich fest gewordene Klangqualität. Klang ordnet nämlich. Haben Sie schon mal angeschaut, wenn man eine Blechplatte nimmt, eine dünne, mit Sand oder sowas bestreut und anstreicht, dass sie klingt, mit einem Bogen anstreicht, dass sie klingt, dann entstehen die wunderbarsten Schwingungsmuster da drauf. Weil der Klang ordnet das Stoffliche. Und das macht eigentlich sozusagen, wenn Sie so wollen, geistiger Klang ordnet die ganzen Mineralien. Da lebt es drin. Jeder Edelstein, jeder Halbedelstein ist eigentlich eine musikalische Note oder ein Akkord oder irgend sowas. Und eigentlich fast alle, die es gibt in der Welt, findet man irgendwie im Wiener Becken drinnen. Also ist kein Wunder, dass da die Musik so lebt. Manches konnte einfach nur da entstehen. Und nicht woanders. Das zählt also zu unserer Aufgabe. Und gleichzeitig dieses Schwingende hat was mit dem Gefühlsmäßigen auch zu tun. Auch das Gefühl schwingt zwischen Freude und Leid irgendwo. Na, das kennen wir doch als Wiener, dass das immer so irgendwie hin und her schaukelt dazwischen. Also dieses Seelische zu entwickeln, wir als Wiener, als Österreicher namentlich, oder als, sagen wir es besser, als Ostösterreicher hier, haben besonders also dieses Gemüthafte, die Gemütlichkeit. Ja, aber Gemüt ist etwas sehr Tiefes. Rudolf Steiner spricht, wenn er vom Seelischen spricht, dass es verschiedene Seelenglieder gibt, also die verschiedenen Kräfte haben. Da gibt es zum Beispiel die sogenannte Empfindungsseele. Die lebt sehr stark in der sinnlichen Wahrnehmung, im sinnlichen Genießen. Das haben sehr stark entwickelt die südlichen Völker. Bei den Italienern ist das stark, auch bei den Griechen ist das stark. Gerade griechische Kultur hat noch sehr stark nachgewirkt von dem. Die Ägypter haben angefangen ein bisschen damit. Dort ist ein erstes Bewusstsein davor. Man liebt es, die sinnliche Welt zu genießen, wirklich in sich hineinzuschlürfen. Im besten Sinne, gar nicht jetzt falsch gemeint, weil es ist sogar heute eher ein Problem, dass die Leute gar nicht mehr so wirklich die sinnliche Welt wach erleben. Wir sind viel zu abstrakt schon geworden und freuen uns viel zu wenig an den Schönheiten der Welt. Also das macht alles die Empfindungsseele, die das erlebt eigentlich. Die Schönheit der Welt und eigentlich das Geistige in Wahrheit, das dahinter steckt, in mir zu erleben. Dann ist es Seele. Die Seele, da erlebe ich das, was aber im Großen, sozusagen in der großen Seelenwelt draußen ist, als kleine Seele in mir, in der Empfindungsseele. Die ist noch nicht sehr vom Verstand geprägt. Stört er oft, also das Gefühlsmäßige. Dann gibt es ein Seelenglied, das nennt Steiner ganz interessant und das stimmt und das war ganz charakteristisch für die griechische Kultur. Verstandes- oder Gemütsseele. Die hat zwei Pole. Die schwingt eigentlich dauernd zwischen, man könnte sagen, zwischen Herz und Hirn, zwischen mehr Verstand und mehr diesem innigen Gemüthaften. Hat beides. Daher entsteht in dieser Zeit der Übergang zum wirklichen Verstandesdenken, zur Philosophie, das ist alles in Griechenland innerhalb kürzester Zeit entstanden. Und wir leben heute noch davon. Wieder innerhalb kürzester Zeit, innerhalb im Grunde von 2 Jahrhunderten, waren die wesentlichen Grundlagen der Philosophie da. Übergang von der Mythologie, dem Bild, Resten des bildhaften Erlebens, was ganz stark bei den Urindern war, das läuft aus. In Griechenland und plötzlich steht die Philosophie da, in einem zuerst noch sehr bildhaften, aber denken trotzdem, wenn man nimmt Platon, spricht noch von der Ideenwelt, die er sieht. Das heißt, er sieht noch diese Imaginationen, aber er kann sie zugleich auch begrifflich denken, er kann beides. Der Aristoteles hat eigentlich schon nur mehr die Logik. Der sieht sie selber nicht mehr, weiß aber noch, weil der Platon ja auch sein Lehrer war, es gibt Menschen oder gab Menschen, die das konnten. Aber ich selber kann es nicht mehr. Aber ich kann den Verstand ganz klar logisch entwickeln. Kategorienlehre, ganz genau, einordnen. Da steckt viel Weisheit drinnen, aber sie kommt einmal sehr abstrakt herüber. Man braucht nur lesen Schriften von Aristoteles und Schriften von Platon. Die sind wie Tag und Nacht, abgesehen davon, dass Platon immer in Dialogen schreibt. Das heißt, unmittelbares philosophisches Gespräch eigentlich. Na, das macht der Aristoteles praktisch überhaupt nicht mehr. Sondern er ist eigentlich schon der, der jetzt als einzelner Mensch studiert und logisch ordnet. Beim Platon ist es immer noch ein bisschen was Kollektives drinnen. Das war das Gespräch. Mehrere Leute unterhalten sich über ein philosophisches Problem. Und gemeinsam, zwar ist der Sokrates in den Dialogen des Platon immer die wichtige Zentralfigur, das heißt, der hat was mit dem Ich irgendwo zu tun, aber er braucht noch die alle, die sich rundherum bewegen. Beim Aristoteles, der kann schon selber ganz allein denken, sozusagen. Also das ist ein gewaltiger Schritt und damit ist er eigentlich weit voraus. Weit voraus, weil die Logik des Aristoteles so ganz voll, da ist sie eigentlich erst wirklich dann zum Beginn der Neuzeit, da ist das Ganze ausgearbeitet. Und die ganze Zeit dazwischen dient es eigentlich zu fassen. Alle beschäftigen sich dann mit dem Aristoteles. Ja, da könnte man jetzt viel, die Zeit erwähnt, viel sprechen darüber. Nicht mal, wie das dann mit den Alexanderzügen ist, die Lehre des Aristoteles dann in den Orient zurückgetragen worden, bis nach Indien hinein, weil er ist bis an die Grenzen von Indien gekommen mit seinen Alexanderzügen. Und zwar eigentlich aus dem Bewusstsein heraus, ich muss unsere Kultur dorthin bringen, damit die ihre Weisheit mit unserem Denken durchdringen können. Und er hat eigentlich sehr viel Freiheit den eroberten Völkern unter Anführungszeichen gelassen und wollte nicht ihre Kultur zerstören, aber er wollte ihnen zusätzlich etwas dazu bringen. Und das hat gefruchtet. Das hat sehr wohl gefruchtet, weil gerade die Schriften des Aristoteles dann im orientalischen Raum viel stärker aufgenommen wurden zunächst als in Europa. Weil da gab es zwar die Griechen, da gab es unten die Römer und der Rest von Europa waren die Germanen. Unheimliche, willensmächtige Kerle, aber oben eher ziemlich Ding. Diskutiert haben sie auch, aber eher mit Schwert und Keule. Das waren also eher schlagkräftige Diskussionen. Und die haben daher das ganze Mittelalter gebraucht eigentlich, um erst diese Weisheit oder diesen Verstand des Aristoteles zu fassen. Und das waren die Mönche, die das vor allem gemacht haben. Der Rest blieb eigentlich nur und wurde auch dann auch von der Kirche ja bewusst ferngehalten von, man durfte die Bibel nicht lesen. Man konnte sie auch nicht, weil lesen konnte eh kaum wer. Aber das wurde also nur einer sehr elitären Schicht vorbehalten, überhaupt das zu studieren, Latein zu lernen und daran den Verstand zu schulen. Aber andererseits hatten die germanischen und die keltischen Völker unheimliche starke Anlage, Willenskräfte zu entwickeln und auf ihre Art dem Ich etwas zu geben, nämlich das Kraftelement zu geben, das Willenselement zu geben. Weil das Ich ist nicht nur Intellekt allein, das ist nichts. Der Gedanke Ich tut noch gar nichts. Da muss Willenskraft hinein. Was Schöpferisches braucht, Willenskraft. Und schöpferisches Tatkraft nämlich, das hatten sie. Das hatten die Germanen, das hatten die Kelten, das hatten die Wikinger oben. Das hatten die Normannen, mein Gott, also wenn man denkt, so ein Normannen, ein Einzelner zieht aus, um ein ganzes Reich zu erobern. Also solche Geschichten gab es da. Und der hat es geschafft. Der hat Heere von tausenden Leuten ausgetrickst einfach. Und zwar weniger durch seinen Verstand, als durch seinen Mut, durch seine praktische Geschicklichkeit. Ein paar Mandeln haben den Rest der Welt eigentlich in die Flucht geschlagen. Da gibt es ja abenteuerliche Geschichten. Das hat also diese Entwicklung des Ich-Impulses auch sehr stark gefördert. Also einerseits der Intellekt, der im Grunde aber nichts anderes ist als der letzte abgestorbene Rest dieser orientalischen Weisheit. Andererseits diese gewaltige Willenskraft, die namentlich mit den keltisch-germanischen Völkern, mit den nordischen Völkern hereingekommen ist, von dem auch viel hinüberwirkt nach Amerika. Dort sind auch diese Willenskräfte sehr stark. Und dort noch dazu gefördert durch das, was aus dem Boden kommt. Weil in Amerika hat der Boden eigentlich Kräfte, die sehr stark das Willensmäßige anregen. Und Elektrizität, magnetische Kräfte, solche Kräfte spielen eine große Rolle, und zwar umso mehr, je mehr man nach Westen kommt. Also in Amerika ist wieder ein Riesenunterschied zwischen der Ostküste und der Westküste. Die Ostküste ist noch sehr stark geprägt von dem, was aus dem Englischen herübergezogen ist. Das ist eigentlich so das abgewandelte Britische. Der Westen ist ganz anders. Ganz anders. Und das eigentlich praktische Element kommt von dort. Also das wirklich Uramerikanische strahlt von dort her. Und überhaupt dann das Kalifornien ist also ein ganz eigener Bereich. Also da, auch von der Natur dort, wo diese starke, wo diese Kontinentalschollen aneinandertreffen, wo diese starken Vulkankräfte sind. Also da schiebt sich die Pazifische Platte, wie man sie nennt, unter den amerikanischen Kontinent. Und dort ist ein ungeheure Spannungen unter der Erde und das wirkt sich aber auf die ganze Gegend dort aus. Dadurch entstehen durch diese Kräfte entstehen magnetische Strömungen, elektrische Strömungen, die diese ganze Gegend elektrisieren geradezu. Und das wirkt auf die Menschen. Es wirkt auf die Menschen. Diese Elektrizität, die im Übrigen in der Muskeltätigkeit drinnen ist und auch in der Nerventätigkeit drinnen ist. Aber Nerventätigkeit ist eben gerade das, was die Weisheit abtötet. Aber das ist wieder ein eigenes Kapitel. Und sie dann zum Verstand macht. Also, jetzt muss man bald fertig werden, glaube ich. Also worum geht es bei uns in Europa? Das Seelische zu entwickeln und da drinnen als schöpferischen Kern das Ich entwickeln. Das, weil die Seele allein, wenn sie nicht schöpft aus diesem Kern, das heißt, wo diese Schöpferquelle jetzt in uns tätig wird, die früher in der ganzen Natur draußen tätig war. Und zwar wirklich in der Seele jedes einzelnen Menschen. Zunächst einmal in der Seele jedes einzelnen Volkes, könnte man sagen. Daher die Aufgabe Europas, diese verschiedenen Völker mit den verschiedenen Seelenqualitäten. Da entsteht einmal sowas wie ein Volks-Ich, wenn man so will. Und innerhalb dessen jedes einzelne individuelle Ich. Dafür sind eigentlich wir Europäer prädestiniert. Und insbesondere im mitteleuropäischen Bereich. Also der umfasst Österreich, Deutschland, geht ein bisschen hinauf in den skandinavischen Bereich, umfasst namentlich auch die slawischen Randvölker, die sich da herumschließen. Die haben einen wesentlichen Bezug auch, namentlich für uns Wiener, wenn ich so sagen will, also weil wir mit dieser Gemütsseele, Verstandesseele, Gemütsseele, was wir gesprochen haben, hängen die sehr stark zusammen irgendwo und das sind Kräfte, die das, den Verstand lebendig machen. Je mehr nach Westen gehe, umso mehr stirbt er ab. Und ist für die Anthroposophie ganz wichtig, weil der Impuls, es lebendig zu machen, kommt aus dem Osten, nicht aus dem Westen. Das heißt, Anthroposophie, jetzt sage ich es ganz brutal, lebendig zu machen, kommt nicht von Dornach. Die wissen, was Dornach ist, das ist das Zentrum der Anthroposophen sozusagen. Das liegt also in der Schweiz, ganz drüben, das ist so weit möglich im Westen, als es geht. Das ist, aber natürlich ist ein formgebender Impuls, der ist genauso notwendig, aber es braucht dazu einen lebendigen Impuls und der kommt vom Osten, aus Wien und ein bisschen daneben. Genau, also da haben wir unsere Aufgabe drinnen. Also ein geistiges Bewusstsein zu entwickeln, weil wenn wir das Ich erleben, dann erleben wir eigentlich was Geistiges. Das, und dem ist die Anthroposophie gewidmet. Anthroposophie heißt Menschenweisheit, wenn man so irgendwie übersetzen will. Das heißt, diese Weisheit, die aus dem Ich heraus strömen kann. Und daraus zu erkennen, das ist aber gleiche Art wie die Weisheit, die ganze Welt gebaut hat. Aber nur wir können was Neues hineinbringen, weil wir sind selbst jetzt so eine klein, wunzige Quelle. Dafür das Bewusstsein zu wecken, das will eigentlich die Anthroposophie und in dem Sinn steht sie nicht zufällig im Herzen Europas gerade drinnen, weil Europa als solches und namentlich Mitteleuropa prädestiniert dafür ist, den Impuls einmal zu entwickeln und dann der Welt zu schenken. Weil dann können ihn alle entwickeln. Aber da sind die besten Bedingungen dazu da. Das heißt, wir müssen aufpassen, dass wir uns weder vom Osten noch vom Westen überrollen lassen, geistig, sondern unseres entwickeln, um es den anderen geben zu können. Das ist die Aufgabe in meinem Sinn, wo ich es sehe, Europas. Danke.